ARD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Erben und Vererben, das ist privat. Die Folgen sind es aber nicht, denn es ist ein Gesellschaftsthema. Es geht beim Erben, beim Vererben um ein Vermögen. Es geht um Chancen und es geht auch um Gerechtigkeit. Und es geht mitunter auch um einen extremen Stress, gerade in einer Phase, in der man trauert. Denn Erben hat nun mal auch mit dem Sterben zu tun. Willkommen bei Mitreden. Deutschland diskutiert heute über Erben, Schenken, Steuern, Zahlen. Brauchen wir eine Reform? Ich bin Nina Zimmermann und begrüße Sie aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Und ich freue mich, wenn Sie eine der ARD-Infowellen gerade eingeschaltet haben und zuhören bundesweit oder aber auch zugucken, denn wir laufen ja mit Mitreden immer parallel auch auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Wenn Sie da online draufgehen, in die Live-Sektion klicken, dann können Sie uns hier auch sehen als Talkshow. Also vor allem freue ich mich aber, wenn Sie mitreden und mitdiskutieren heute Abend bis 22 Uhr. Die Nachkriegsgenerationen, die konnten in Deutschland, oder lassen Sie mich gleich schon die erste Einschränkung machen, die konnten in Westdeutschland über Jahrzehnte hinweg ja große Vermögen aufbauen, die sie an die Nachkommen vererben. Wir besprechen im Jahr von bis zu 400 Milliarden Euro, also jährlich. Geld, das vererbt oder geschenkt wird. Heißt auch, Reichtum entsteht hierzulande häufiger durch Erbschaft als durch die eigene Leistung. Gleichzeitig läuft aber die Besteuerung großer Vermögen in Deutschland immer ins Leere. Die SPD hat jetzt ja einen Vorschlag vorgelegt, der wird heute auch Thema sein, die Erbschaftssteuer zu reformieren. Genau mit diesem Blick auf diesen Vorschlag warnen andere vor Risiken für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für den Standort Deutschland inmitten einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Brauchen wir eine Reform der Erbschaftssteuer? Brauchen wir sie jetzt genau in dieser Phase? Und wenn ja, wie soll sie aussehen? Ich freue mich, wenn Sie anrufen. 08000 44 1777, wenn Sie mit uns diskutieren, mit unseren Gästen, die ich Ihnen gleich auch vorstelle. 08000 44 1777. Erbschaftssteuer und Gerechtigkeit. Brauchen wir eine Reform? Wir hören mal ein paar erste Stimmen hier aus Hannover.
Die jetzige Diskussion, die Herr Klingbeil losgetreten hat, also die finde ich richtig, dass man sagt, die ganz großen Vermögen müssen besteuert werden. Also die sollen ihren Anteil für die Gesellschaft zahlen.
Es gibt ja einmal die wirklich sehr Vermögenden und es gibt die, wie meine Eltern, die nach dem Kriege unter größten Anstrengungen ein kleines Häuschen gebaut haben. Und ich finde, diese beiden Dinge müssen unterschieden werden.
Vielleicht wird es ungerecht, sobald man unverhältnismäßig viel Geld erbt. Dann wird es vielleicht für andere, die aus einem anderen Elternhaus kommen, nicht ganz so gerecht.
Ich sage ja auch, die Unternehmer, die könnten eigentlich ein bisschen mehr bezahlen, wie diese kleinen Leute, so wie wir das sind, ne? Die armen Rentner.
Es ist ja alles schon versteuert und es ist ja erwirtschaftet und ja, das finde ich auf jeden Fall nicht so doll. Ne? Wir werden ja eh schon an jeder Stelle geschröpft.
Auf der anderen Seite, wer das große Glück hat und eine größere Summe erbt, man soll es denen noch gönnen. Es ist eigentlich immer der Neidfaktor.
Vielen Dank schon mal an Thomas Christes, der sich umgehört hat. Erben, Schenken, Steuern zahlen. Brauchen wir eine Reform? Kommen Sie gleich jetzt schon gerne in die Sendung dazu. 08000 44 1777. Vielleicht haben Sie ja genau auch eine Erfahrung gemacht, die Sie gerne hier mit uns teilen wollen. Wir haben auch einige Mails schon im Studio und die zeigen, wie weit diese Debatte auseinandergeht. Die einen schreiben uns, große Vermögen werden praktisch steuerfrei weitergegeben. Das haben wir auch gerade in der Umfrage gehört. Während viele Menschen ein Leben lang arbeiten und sich kaum versorgen können. Und andere mailen uns auch, Erbschaften stammen aus bereits versteuertem Einkommen und der Staat greift hier erneut zu. Und wieder andere fordern, wenn schon Erbschaftssteuer, dann für alle gleich. Gleich niedrig, ohne Ausnahmen, ohne Schlupflöcher. Wie denken Sie darüber? Kommen Sie dazu, kommen Sie ins Studio, rufen Sie gerne an 08000 44 1777 mit dem Blick auf die privaten Erben, aber wir haben auch gehört, natürlich auf die Unternehmen, die einen Laden haben, die Menschen, eine Firma, die sie weiter vererben möchten. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrung und ich freue mich über diese Gäste. Wir beginnen mit einer der wohl prominentesten Stimmen in dieser Runde. Bei uns ist Monika Schnitzer, Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der LMU, also der Uni in München, und Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, also einer der wichtigsten wirtschaftspolitischen Beratungsgremien, die die Bundesrepublik hat. Guten Abend, eine Wirtschaftsweise ist bei uns. Frau Schnitzer, hallo.
Guten Abend.
Und bei uns ist Jörg Dittrich, er ist Dachdeckermeister, er ist ein Unternehmer in mittlerweile vierter Generation aus Dresden. Und er ist Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, vertritt damit viele familiengeführte Betriebe in Deutschland und ist, ich nehme es mal vorweg, kritisch gegenüber den aktuellen Reformplänen zur Erbschaftssteuer. Guten Abend, Herr Dittrich.
Guten Abend in die Runde.
Und ab 21 Uhr wird auch Julia Jiermann bei uns sein vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Sie fragt, wie viel Ungleichheit verträgt eine Demokratie, wenn Vermögen vor allem vererbt wird. Es ist angerichtet 08000441777. Mitunter ist es ja ein purer Zufall, ob ich im Westen oder im Osten geboren bin, ob die Eltern Geld haben oder nicht und ob ich damit auch mit diesem Sicherheitsnetz aufwachse oder nicht. Lassen Sie uns mal gemeinsam ein Gedankenexperiment machen hier und damit in die Sendung starten. Was wäre, wenn es keine Erbschaft mehr gäbe? Keine individuellen, sondern ein Erbe für alle. Der Staat würde dann allen Erwachsenen, jungen Erwachsenen, ein Grunderbe in Höhe von 20.000 Euro zahlen. Frau Schnitzer, eine Erbschaft abschaffen. Können Sie dieser radikalen Idee etwas abgewinnen?
Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass es viele geben wird, die das ganz toll finden, weil eben tatsächlich nur wenige wirklich was zu erben haben. Und für die wäre das natürlich eine tolle Sache. Gleichzeitig für andere, die denken, sie würden gerne ihren Kindern etwas mitgeben, wenn die gar nichts vererben dürften, hätten wir vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Anreiz, sich so richtig ins Zeug zu legen. Also da gibt es wirklich widerschreitende Interessen, das ist ganz klar. Und ich denke, das muss man im Detail jetzt ausdiskutieren.
Herr Dittrich, Sie führen in vierter Generation den Dachdeckerbetrieb, haben was geerbt, werden was vererben. Wie sehen Sie das, wenn es solche Erbschaften gar nicht mehr gibt in einem gesellschaftlichen Konstrukt?
Ich muss da sofort schmunzeln. Ich habe das erlebt. Also wir brauchen dieses Experiment nicht machen. Ich bin in einem Land groß geworden, das die Diktatur des Proletariats war. Und da gab es Volksvermögen. Und wir sollten einfach nochmal die Wirtschaftsdaten dieses zusammengebrochenen Staates uns ansehen. Dann wissen wir, dass das leider mit der Eigenverantwortung nicht funktioniert hat. Und ich sehr froh bin, heute in Freiheit und in einer sozialen Marktwirtschaft zu leben. Also lassen Sie uns in die Geschichtsbücher schauen. Wir wissen, das wird nichts.
Und wenn Sie auf die aktuelle Debatte schauen, wir gucken uns die Reform natürlich auch im Detail hier noch an, bis 22 Uhr. Aber wie sehr, Herr Dittrich, trifft und betrifft das die Familienunternehmen? Gibt es da gerade eine spürbare Verunsicherung?
Es gibt diese spürbare Verunsicherung und die Überschrift, die ich setzen möchte, Hände weg vom Betriebsvermögen. Ich kann es verstehen, wenn wir über Barvermögen sprechen im Privatbereich, aber wenn es um Betriebsvermögen gibt, dann ist es ganz kritisch, weil viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Sie haben das schon gerade gesagt, auch in Handwerksbetrieben, sich eine jahrzehntelang abgearbeitet haben und wollen gern einen schuldenfreien Betrieb übergeben. Warum sollen diese Inhaberinnen und Inhaber das in Zukunft noch tun, wenn das nicht? Uns gehen die Leute aus, die bereit sind, diese Verantwortung zu tragen. Es ist eine Debatte, die zur Unzeit kommt. Deutschland steckt in einer ganz starken Transformation, steht geopolitisch massiv unter Druck. Das ist auch nicht gerecht. Also Hände weg vom Betriebsvermögen. Am Ende trifft es nicht die Erben, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, weil die wirtschaftliche Kraft dieser Unternehmen verloren geht. Und letzter Punkt noch in dieser Runde, dass die schwächeren Betriebe, die kleineren Betriebe, die müssen keine Erbschaftssteuern bezahlen. Die werden aber nicht stärker dadurch, dass die starken Betriebe geschwächt werden. Also ich kann diesen Mehrwert im Sinne einer prosperierenden Wirtschaft, eines Deutschlands, das vom Mittelstand abhängig ist, überhaupt nicht verstehen.
Wir schauen uns das im Detail an, weil Sie sprechen nämlich schon auf Freigrenzen an, die 5 Millionen, die ein Unternehmen dann nicht knacken dürfte, sonst würde eben eine Steuer fällig werden. Das werden wir mit Frau Schnitzer gleich einordnen können. Frank Hertig hole ich aber erstmal dazu. Ruft uns aus Hamburg an, hier bei Mitreden Deutschland diskutiert unter der 08000441777. Guten Abend, Herr Hertig.
Guten Abend.
Braucht es eine Reform?
Ja, mit Sicherheit braucht es eine Reform. Und als Eingangsstatement von mir, es geht da nicht um Neid, sondern es geht um Gerechtigkeit. Und die Familienunternehmer, die sich da manchmal beschweren, dass da Arbeitsplätze in Gefahr sind, in kleinen Betrieben kann ich das verstehen, aber da geht es um Rossmann, Dr. Oetker, Miele und solche Großunternehmen. Und wenn die stärker besteuert werden würden bei solchen Erbschaften und Betriebsübergängen, dann könnte man das Geld, soweit ich weiß, ist das ja eine Landessteuer, könnte man das in Infrastruktur stecken. Mhm. Und da hätte dann die gesamte Wirtschaft auch was davon. wenn die digitale und die Infrastruktur in den Ländern verbessert werden würde. Und das wäre der Mehrwert, der dann daraus entstehen könnte.
Dankeschön, Herr Hertig. Eine Landessteuer ist zutreffend. Frau Schnitzer ist ja bei uns. Wir können ja noch mal abklappern, worum es überhaupt diesen Reformbedarf gerade gibt, weil angesprochene Größen, Firmen in Größe von, jetzt wurden die großen Ketten gerade genannt, hier auch aus dem Norden mit Rossmann, die dann natürlich über eine gewisse Millionengrenze hinweggehen. Wie ist die Regelung aktuell? Wann werde ich zur Kasse gebeten und wann kann ich mich noch arm rechnen?
Also wir stellen eben tatsächlich fest, dass die Besteuerungshöhe sehr unterschiedlich ist, je nach Höhe des Vermögens, aber vor allen Dingen auch je nach Höhe der Vermögensart. Also grundsätzlich nach Höhe des Vermögens, höhere Vermögen werden normalerweise mit einem höheren Steuersatz belegt, aber es werden eben Betriebsvermögen anders besteuert als Geldvermögen, wie wir zum Beispiel schon gehört haben, oder einfach Aktienvermögen in kleineren Stückelungen. Und die Regelung aktuell ist, wenn ich unter 26 Millionen Betriebsvermögen vererbe, dann gibt es einen, ja, klassischerweise einen Abschlag gleich vorneweg. Das heißt, erstmal rechnet man runter 30% vom Wert des Unternehmens, rechnet man schon mal runter und dann überlegt man, ob man auf den Rest noch etwas an Steuern zu bezahlen hat. Wenn man sich jetzt verpflichtet als Unternehmer für die nächsten 5 Jahre das Unternehmen zu erhalten und eine Lohnsumme von 400% der aktuellen Lohnsumme zu erhalten, dann werden 85% des Vermögens völlig steuerfrei gestellt. Und wenn ich sogar ein Stück weitergehe und sage, 7 Jahre verpflichte ich mich und 700% der Lohnsumme erhalte ich, dann wird das völlig steuerfrei gestellt. Und bei größeren Vermögen, also wenn ich über 26 Millionen bin, dann sagt man, naja, das wird nicht einfach so pauschalisiert freigestellt. Dann gibt es eine Verschonungsbedarfsprüfung. Dann sagt man, naja, ist denn bei den Erben was zu holen? Haben die denn Vermögen, sonstiges Vermögen, irgendwie eine Gemäldesammlung, sonst noch Geld auf der hohen Kante, wo man das vielleicht holen könnte, um die Steuer zu begleichen? Und an der Stelle haben wir jetzt das Thema. Da wird ganz oft festgestellt, nö, die haben nichts. Und dann fragt man sich, haben die wirklich nichts oder haben die vorher das Geld vom Konto verschoben? Da ist man also sehr großzügig, die einfach rauszulassen. Und am Ende führt es dazu, dass oft Vermögen, die über 20 Millionen, 26 Millionen hoch sind, einen geringeren Steuersatz haben als jemand, der zwischen 100 oder 200.000 vererbt bekommt oder geschenkt bekommt. Und an der Stelle sagt man sich, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Und deswegen wird auch das Bundesverfassungsgericht in absehbarer Zeit nochmal darüber entscheiden müssen.
Genau, das schiebt nämlich die ganze Debatte auch an. Die SPD ist da zwar in Vorleistung gegangen, aber letztendlich erwarten wir noch im zweiten, glaube ich, Quartal, spätestens im dritten, die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht nämlich treffen wird. Wir sprechen heute über die aktuelle Regelung beim Erben, beim Vererben und schauen auch, welche Reform Sie sich wünschen. 08000441777 und in Niedersachsen werden wir in Hildesheim bei Frau Joos fündig. Guten Abend, Frau Joos.
Ja, schönen guten Abend.
Wünschen Sie sich eine Reform?
Ja, ich wünsche mir auch eine Reform. Meine Vorrednerin hat ja eben schon erklärt, wie kompliziert das ist. Bei diesem Steuersatz so viel, bei dem so viel und die Einkommensarten, die Einkommenhöhe, Versitzgeld. Es ist alles so kompliziert und profitieren tun davon die Steuerbüros und Steuerberater. Und auch die Politiker, von denen ich glaube, dass sie gar kein großes Interesse haben, die Steuer einfacher, gerechter, übersichtlicher zu machen, weil die von ihren Wählern ja auch gerne hören, ja, wir sind die richtige Partei, die für Gerechtigkeit sorgt. Und so habe ich so die Befürchtung, an einer echten, gerechten und einfachen, verständlichen, für den Bürger verständlichen Reform ist so gar nicht so richtig ein Interesse da. Und mein Vorschlag wäre, aber ich habe nicht die Illusion, dass das je durchkäme, dass man einheitlich, egal um welche Art von Steuer es geht, ob es Betriebe, Vermögenswerte sind, egal, 2% für alle ohne jegliche Ausnahmen. Das ist gerecht, das ist einfach, das ist übersichtlich. Ich glaube nicht, dass wir sowas je bekämen.
Das ist der Gedanke der Flat Tax, die da auch durchaus in der Union, glaube aber mit anderen Prozentsätzen in die Runde macht. Vielen Dank erstmal nach Hildesheim. Man muss ja auch manchmal einfach out of the box denken, um vielleicht die Gedankenwelt zu erweitern. Wir haben bei uns in der Runde Jörg Dietrich. Er ist Dachdeckermeister, er ist Unternehmer und er ist Präsident im Zentralverband des Deutschen Handwerks. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der aktuellen Regelung?
Zunächst, es wurde schon gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht sich wieder mit dem Erbe beschäftigt. Und jetzt politisch zu diskutieren, was wir machen wollen, dort würde ich dringend anraten, dass wir auf dieses Urteil warten, damit wir da nicht wieder dran rumschrauben. Aber Ihre Frage lautete, wie zufrieden bin ich damit? Es ist zumindest eine Regelung, mit der wir umgehen können. Und Frau Schnitzer hat ja gerade deutlich gemacht, dass die Erbschaftssteuer eigentlich eine Erbschaft für arme Reiche ist, eben bis 26 Millionen. Und oben drüber ist das recht schwierig. Der Vorschlag der SPD, der setzt aber nicht bei 26 Millionen an, sondern bei 5 Millionen. Und ja, da gibt es glücklicherweise auch viele Handwerksbetriebe, wo wir stolz sind, in Deutschland solche innovativen Betriebe zu haben, die gebundenes Vermögen haben. Eine CNC-Kantbank im Dachdeckerbereich für 1 Million Euro. Einen Kran, der vielleicht auch zwischen 500.000 und 1 Million kostet. Einen Firmensitz, Mitarbeitergrößen zwischen 10 und 50 Mitarbeitern. Und all die würden da unter diesen Vorschlag drunter fallen. Ich darf als vierte Generation sagen, mein Vater hat sich bemüht, eine Firma zu übergeben, die in die nächste Generation geführt werden kann und wo weitere Dinge entstehen. Wir haben weitere Arbeitsplätze geschaffen, haben viele Auszubildende und deswegen ist immer wieder dieses Petitum, den Blickwinkel, Gerechtigkeit ist nett ausgesprochen, aber es ist schwer herzustellen. Wir sollten dort eher ins Grundgesetz schauen, Vermögen verpflichtet. Also das steht ja im Grundgesetz drin. Und ich erbe ja nicht nur eine Firma, sondern ich erbe auch die sozialen Themen, wie zum Beispiel den Kündigungsschutz. Der wird ja auch nicht aufgehoben, bloß weil ein junger Chef kommt. Da kommt doch auch keiner auf die Idee, dass man dann sagt, da kannst du die Mitarbeiter entlassen, weil das hat ja der Alte eigentlich gemacht oder die Chefin. Und ich muss jetzt die Verantwortung für die Leute übernehmen.
Sie sind jetzt schon mittendrin in der SPD-Reform. Sie haben sie angesprochen. Ein Gedanke, den die SPD da vorgelegt hat vor einigen Tagen, der sagt, wer ein Unternehmen erbt, für den soll ein Freibetrag von 5 Millionen Euro gelten. Darüber müssen Steuern gezahlt werden. Die Höhe der Prozente sind da nicht festgelegt. Und Unternehmer sollen diese anfallenden Steuern dann, wenn sie zur Kasse gebeten werden, aber auch Stunden können, über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren abzahlen können, wenn sie zum Beispiel Arbeitsplätze erhalten. Soweit die Idee. Und da sagen Sie, diese 5-Millionen-Grenze, die kommt ja hinten und vorne eigentlich nicht ran. Das rasiert viel zu viele mittelständische Unternehmen. Da gehen die Stimmen aber auch auseinander. Frau Schnitzer, wo liegt denn eigentlich die Wahrheit? Die SPD hat ja die Summe 5 Millionen nicht ganz umsonst gewählt, hat sich da statistisch ja auch nochmal umgehört und sagt, da sind doch die meisten eigentlich nicht von betroffen. Und Herr Dietrich sagt, naja, aber wenn ich da auf meinen Fuhrpark alleine schaue, komme ich da sehr schnell in diese Sphären. Was sagen Sie, wie ist Ihre Einschätzung?
Also tatsächlich ist man insgesamt gar nicht so stark betroffen von diesen Erbschaftssteuern, weil sich die Steuerschuld ja auf einen sehr langen Zeitraum erstreckt. Man kann das eben Stunden auf bis zu 20 Jahre. Und in diesem Zeitraum kann ein Unternehmen, wenn es überhaupt einigermaßen Erträge erwirtschaftet, eigentlich auch die Steuern, die anfallen würden bei einem Erbschaftsfall, kann das die auch begleichen. Also wir reden hier, und das möchte ich noch einmal betonen, darüber, ob unterschiedliche Vermögensarten unterschiedlich stark besteuert werden. Und jetzt kann man sagen, ja, wenn das Geld in einem kleinen Familienbetrieb drin ist, dann werden da Arbeitsplätze geschaffen. Aber wenn ich mein Geld in Aktien stecke, dann stecken diese Aktien ja oder finanzieren diese Aktien ja ein großes Unternehmen, da werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Wenn ich mein Geld zur Sparkasse trage, dann werden die dieses Geld nutzen und werden Kredite an Unternehmen geben, die auch wiederum Arbeitsplätze schaffen. Also die Vorstellung, dass Geld nur im Familienbetrieb, wenn es von einem Familienunternehmer geleitet wird, Arbeitsplätze schaffen, ist einfach nicht richtig. Und dass das in einer wirtschaftlich schwierigen Lage jetzt besonders problematisch sei, kann man auch nicht sagen. Denn Wie gesagt, gerade wenn man es über 20 Jahre stunden kann, dann muss man das Geld eben nicht bezahlen, jetzt sofort, zumal nicht jedes Unternehmen gerade in diesem Jahr oder im nächsten Jahr übergeben wird, sondern man kann das auf bessere Zeiten verlagern. Und man muss doch wirklich davon ausgehen, dass die Zeiten auch mal wieder besser werden. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir noch ganz andere Probleme in Deutschland.
Wir reden heute übers Erben, übers Schenken, übers Steuern zahlen, auch über diese 5-Millionen-Grenze. Herr Dittrich, können wir gleich nochmal genauer reden, ob die vielleicht eine andere Höhe auch sich vorstellen können. Aber ich mache die Telefonleitung gerne auf und wir gehen einmal hier bei Mitreden Deutschland diskutiert in Richtung Darmstadt, nach Hessen, nach Babenhausen bei Asan Ahmed. Hallo.
Guten Abend, Frau Zimmermann. Ich grüße Sie.
Wie befasst sind Sie überhaupt mit diesem Thema? Das ist ja auch ein bisschen sperrig und außerdem hat es mit dem Tod zu tun. Ist auch nicht von jedem das Lieblingsthema, möchte ich mal pauschal behaupten.
Absolut, da haben Sie recht. Ich finde es grundsätzlich gut, dass dieser Vorstoß von Lars Klingbeil von der SPD kam und dass es auch konstruktiv diskutiert wird und wir auch in dieser Sendung darüber diskutieren. Mhm. Ich möchte dazu sagen, es gibt zwei Seiten der Medaille. Zum einen finde ich es gut, dass das Thema Erben, und das hatten Sie auch eingangs in der Sendung erwähnt, dass 400 Milliarden Euro jährlich Vermögen vererbt werden. Wir hatten Anfang des Jahres oder Anfang der Regierungszeit ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro geplant und das auch beschlossen ist. Und da wurde kritisch darüber diskutiert. Und jetzt, wenn wir über die 400 Milliarden Euro sprechen, die vererbt werden, da finde ich schon richtig, dass das Thema auch kritisch diskutiert wird. Denn ich bin stolz, in einem Land leben zu dürfen, in dem auch das Thema soziale Gerechtigkeit angesprochen wird, in dem auch die schwächsten Mitglieder dieser Gesellschaft berücksichtigt werden. Und wenn wir über eine Grenze von 5 Millionen Euro sprechen, die dann frei wäre, und natürlich sind da die Modalitäten noch klar zu definieren, dann finde ich das schon einen stolzen Betrag, der dann auch berücksichtigt wird für die Unternehmer. Aber ich finde es auch wichtig, dass man die Ausgabenseite dann berücksichtigt, denn es kann nicht sein, dass wir dann durch diese Einnahmen, durch das Erbe zwar Geld generieren, aber auf der anderen Seite keinen richtigen Plan haben, wie das Geld dann auch zu verwenden ist. Von daher die zwei Seiten der Medaille. Die Einnahmenseite, ich finde es gut, dass das Thema konstruktiv diskutiert wird, aber auf der anderen Seite sollten wir uns auch klar Gedanken darüber machen, wie dieses Geld verwendet werden soll. Und da finde ich Norwegen ein Vorbild, dass die dann auch einen Staatsfonds haben, der dann noch Geld investiert und die dann auch langfristig Erträge generieren, die dann auch nochmal zusätzlich der Gesellschaft zugutekommen.
Höre ich da die nächste Generation schon hinten bei Ihnen auf dem Schoß sitzen?
Korrekt, ja genau.
Ein bisschen gebrabbelt gerade. Herr Ahmed, ich möchte Ihnen mal einen Kommentar aus dem YouTube-Kanal der Tagesschau vorlesen, wo Mitreden ja auch läuft. Schlafanzugmann sagt nämlich, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, eine Leistungsgesellschaft zu sein, bräuchten wir eine Erbschaftssteuer von 100%. Nur so startet jeder beim Start des Rennens im Leben quasi auf der gleichen Höhe.
Ja, das ist ein interessanter Kommentar. Ich kann diesen Gedanken nachvollziehen. Wir haben ja auch das Thema, dass wenn Unternehmen sich Vermögen aufbauen, dass die Gesellschaft ja auch nicht an den Risiken beteiligt wird. Deswegen kann ich diesen Kommentar nachvollziehen. Jedoch finde ich es auch, und das hatte ich auch eingangs erwähnt in meinem Kommentar, dass es wichtig ist, dass wir dann auch die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft berücksichtigen und die dann nicht außen vor lassen, weil dadurch entsteht halt diese soziale Ungleichheit und dadurch geht auch die Schere viel weiter auseinander. Und das müssen wir vermeiden. Und wir sollten stolz darüber sein, dass wir Unternehmer haben, die dann auch Erträge für unser Land erwirtschaften, durch die wir dann auch durch die Steuern, die dann auch der Infrastruktur zugutekommen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Unternehmer natürlich auch gewisse Steuersparmodelle haben. Jetzt beispielsweise, wenn ich mir eine Immobilie privat kaufen würde, würde ich in Hessen 6% Grunderwerbsteuer zahlen. Ein Unternehmer oder ein Immobilienunternehmer hätte die Möglichkeit, durch einen Share Deal steuerfrei eine Immobilie zu kaufen. Deswegen haben die dann auch über die Laufzeit auch die Möglichkeit, dann Vermögen aufzubauen, was auch gut ist. Das Gesetz gibt es ja auch her. Aber hinterher, wenn dann auch ein gewisser Betrag an der Erbschaftssteuer anfallen würde, dann finde ich es wiederum auch gerecht, weil es, wie gesagt, der Gesellschaft zugutekommt.
Danke, Herr Ahmed, für die vielen Gedanken, die Sie in die Sendung mitgebracht haben. Und Grüße erstmal nach Hessen. Und ich bin gespannt, wie Herr Dittrich so ein bisschen auf das Gehörte gerade reagiert. Ich habe mir, während Herr Ahmed gesprochen hat, Herr Dittrich aber auch gedacht, irgendwie vermengt sich dann auch viel. Der Mittelstand, das Handwerk, das ja in ganz anderen Sphären mitunter agiert als eben auch größere Firmen, die wir auch schon heute Abend gesprochen haben. Wünschen Sie sich da mehr gesehen zu werden gerade, bevor wir mal über Summen nochmal sprechen? Aber die Diskussion geht ja dann gleich an die super, super, super Reichen und da stehen Sie ja mit Ihrem Betrieb dann auch nicht in der Mitte drin.
Die Diskussion geht eben nicht um die Superreichen, sondern sie beginnt bei 5 Millionen Euro. Und wie gelingt es mir, hier in der Diskussion deutlich zu machen, dass das den gesamten Mittelstand betrifft und dass vielleicht der Superreiche sogar die Möglichkeit hat, auszuweichen und wieder bei diesem Mittelstand sind. Und man muss eben unterscheiden zwischen Erträgen, die ein Unternehmen hat, und dem gebundenen Vermögen, das in dieser Firma ist. Wollen wir einen starken Mittelstand, dann brauchen wir diese Fortführung, wir brauchen Leistungsträger, die bereit sind, diese Verantwortung zu tragen. Bitte, Zuhörerschaft, nehmen Sie zur Kenntnis, es fällt uns schwer, Leute zu finden, die all das auf sich nehmen an Verantwortung. Kündigungsschutz, Arbeitszeitdokumentation, Bürokratie, Risiken. Wenn es schief geht, dann muss es auch Reserven geben. Und nein, Reserven dürfen wir nicht anhäufen. Und dort müssen Sie auch bedenken, dass Deutschland sowieso schon ein Hochsteuerland ist. Der Vorschlag lautet ja nicht, wir machen eine gerechte Erbschaftssteuer und dafür senken wir die Einkommenssteuer um 10% für alle ab, sondern es kommt wieder obendrauf, dass das widerspricht dem Wettbewerb, in dem wir stehen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, eine 100%ige Steuer auf Erben klingt nett, ist aber die Vernichtung von Strukturen, auf die wir gerade stolz sind. Deutschland hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal heißt Mittelstand. Und das ist unsere Stärke im Wettbewerb mit einer Diktatur in China und mit einem Manchester-Kapitalismus-ähnlichen Amerika. Und wenn wir das einschließlich der sozialen Themen bewahren wollen, dann müssen wir dort auch Leistungsträger haben, die bereit sind, das zu machen. Hände weg vom Betriebsvermögen. Das ist gebundenes Betriebsvermögen, das notwendig ist, um Arbeitsplätze in die Zukunft zu führen.
Wir haben eine Reaktion, das können wir mit Frau Schnitzer und Ihnen, Herr Dittrich, gerne mal aufarbeiten. Da schreibt uns nämlich Michael Linzer, 30 Jahre aus Hamburg. Was ich in der Diskussion um die Erbschaftssteuer bemerkenswert finde, ist, dass häufig stillschweigend davon ausgegangen wird, der Wert eines Unternehmens bemesse sich zwangsläufig nach den Sachwerten, die es besitzt. In der wirtschaftlichen Praxis ist diese Kennzahl jedoch erst dann von Bedeutung, wenn es um die Abwicklung eines Unternehmens geht. Dann wird ein laufendes, wirtschaftliches, gesundes Unternehmen bewertet, ist das Ertragswertverfahren die viel relevantere Bewertungsgröße. Und damit spricht er auch in Richtung Herr Dittrich an. Die Argumentation um teure Sachwerte zum Beispiel von Ihnen, Herr Dittrich, ist damit hinfällig. Es geht ja nur darum, ob diese Sachwerte auch Gewinn generieren. Werden dann Steuern fällig, werden die zudem auch nur aus Gewinnen bedient. Jetzt brauche ich erstmal einen Faktencheck und eine Einordnungshilfe von Frau Schnitzer. Bitte schön, als Wirtschaftsweise, wenn man sie schon in der Sendung hat. Bitte schön.
Ich will es versuchen. Also zu einmal will ich ganz kurz noch zu Herrn Dittrich sagen, Sie haben selbst eben angesprochen, China und USA und uns daneben gestellt mit unserem tollen Mittelstand. Man muss leider sagen, momentan fahren wir gerade nicht so gut mit unserem Geschäftsmodell. Und da will ich jetzt nicht den Mittelstand für verantwortlich machen. Aber jedenfalls sind die beiden anderen Länder jetzt auf eine Weise aktiver, agiler und da bewegt sich so viel mehr, dass man sich schon fragen muss, sind wir mit unserem Geschäftsmodell noch ganz gut aufgestellt. Aber jetzt ganz konkret zu dem Thema, was würde denn fällig werden, wenn man einen Unternehmensübergang macht, verschenkt oder vererbt das Unternehmen? Dann haben wir ja gerade eben schon gehört, es wird am Ertragswert bemessen, nicht an den Geräten, die da stehen, sondern man schaut sich an, wie viel wirft dieses Unternehmen tatsächlich ab. Und nur das wird dann auch tatsächlich besteuert. Also es ist auch an der Stelle keine Besteuerung des Unternehmens. Auch das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Besteuerung der Erben. Und wenn die Erben sagen, ich will mich nicht besteuern lassen, dann verkaufe ich das Unternehmen eben. Das steht ihnen jederzeit frei und dann können sie daraus ihre Erbschaftssteuer bezahlen. Der Witz ist doch, wenn sie das Unternehmen 5 Jahre halten, dann können Sie es verkaufen und dann zahlen Sie keinerlei Steuer. Oder wenn Sie es 7 Jahre halten, dann haben Sie vorher nichts gezahlt an Erbschaftssteuer und jetzt können Sie es verkaufen und Sie gehen ganz leer aus. Also, ja.
Warten Sie eine Sekunde, wir holen Sie ganz kurz wieder auf das Level der Lautstärke.
Sie müssen keine Erbschaftssteuer zahlen. Die Erbschaftssteuer ist Ihnen erlassen in dem Moment, wo Sie das Unternehmen diese Haltefrist überhalten. Und an der Stelle will ich auch nochmal betonen, wir reden jetzt über die Erbschaftssteuer, die dann nicht fällig ist. Die Einkommensteuer, wenn Sie das Unternehmen weiterhalten, müssen Sie ja auch darauf die Einkommensteuer zahlen. Also das ist ja so oder so der Fall. Wir reden hier über eine Besteuerung, die am Ende, und das zeigen eben jetzt die Studien auch, die wir aus dem Ausland haben, die nicht dafür sorgt, dass wir jetzt im Unternehmen weniger investieren, das Unternehmen vielleicht gar nicht behalten können. Denn das, was es dann vielleicht braucht, kann man auch durch einen Kredit beispielsweise finanzieren. Ich hatte schon von der Stundung sowieso gesprochen. Und in ganz vielen Unternehmen gibt es eben auch etwas, was man sonst noch heranziehen kann für das Begleichen dieser Steuerschuld. Es wird immer behauptet, in Deutschland geht die Welt unter, wenn man das tut. Wir würden das gerne mal überprüfen und wir würden das gerne mit Studien aus Deutschland machen. Der Punkt ist, wir kriegen keine Daten. Die Unternehmensverbände, Verband der Familienunternehmer gibt uns keine Daten, um das empirisch zu überprüfen. Wir haben die Studien alle nur aus dem Ausland. Für Deutschland haben wir immer nur Aussagen. Es wird behauptet, es ist so. Ich würde das gerne mal auf den Prüfstand stellen und wenn wir da mal ins Geschäft kommen können, dann wäre ich sofort dabei.
Herr Dietrich, Sie sind ja ein Kämpfer für den Mittelstand und für ein Unternehmen wie Ihre Firma in vierter Generation, die zum Beispiel die Dachdeckerei. Ich würde Ihnen zwei Hörer mal vorstellen, die ich glaube, Ihnen auch aus dem Herzen sprechen. Und dann schauen wir nochmal auf das Thema gemeinsam. Und bei Mitreden Deutschland diskutiert jetzt Ines Krause mit aus Vorpommern-Greifswald. Guten Abend, Frau Krause.
Ja, guten Abend.
Es wird schon schnell emotional, wenn es um das eigene Unternehmen geht. Und das kennen Sie aber auch aus einem Landwirtschaftsbetrieb.
Ich kenne das auch und es wird ja sehr viel jetzt durcheinander gewirbelt. Also eben war ich total verwirrt, was Frau Schnitzer da sagte. A, hat sie mir das relativ abwertend gesagt, toller Mittelstand. Also ich finde schon, dass wir sehr, sehr viel leisten. Und ich möchte einfach bloß ein paar Impulse mit reingeben, weil es zutiefst aus meiner Sicht ungerecht ist. Sie hat dann zum Schluss gesagt, warum sollte sich da nicht so ungefähr, so habe ich es verstanden, was finden lassen, was man da heranziehen könnte. Was ist daran gerecht? Also einfach mal, das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja, wollen wir die Reaktion gleich reinholen? Wollen Sie einen zweiten Punkt noch machen?
Ich will noch einen zweiten Punkt machen, sonst geht das vielleicht unter. Mhm. Es wurde heute früh schon mal, also auf der Straße gefragt. Und natürlich, ich sag mal, Gerechtigkeit ist sowas, das ist sehr, sehr schwer in jeglicher Hinsicht überall zu finden. Ne? Aber ich sag mal, da hat so eine Frau gesagt, naja, aber wenn die so ein Glück haben, Betrieb zu erben, dann so ungefähr, dann sollen sie eben auch zahlen. Das ist doch sowas. Also da reden doch Leute über Dinge, die sie sicherlich nicht beurteilen können, weil es ist heute zum Teil ja schon manchmal eine Strafe, wenn man einen Betrieb erbt. Ja? Also ich meine, natürlich muss doch jemand, der sein Leben lang, und ich habe das vorhin schon mal zu Ihrem Kollegen gesagt, wir erben doch vor allen Dingen auch die Arbeit. Ich weiß nicht, wird das von irgendeinem gesehen? Das, wo andere dann vielleicht Urlaub machen, wir natürlich auch Urlaub machen eine Woche, aber die Arbeit, die bleibt. Ja, wo man 60, 70 Stunden die Woche arbeitet. Natürlich, weil man weiß, das ist für einen selbst. Mhm. Aber das muss doch gesehen werden und auch so kann es doch nur gehen. Wer würde sich dann noch weit aus dem Fenster lehnen? Oder ich meine, wir sehen das doch an ganz vielen anderen Stellen, dass das krankt. Ne, sei das jetzt bei den Krankenzahlen, die enorm hoch sind, die Krankentage, oder sei das bei der Leistungsbereitschaft von Bürgern. Das ist doch einfach so, die Masse der Menschen, gerade die nicht selbstständig sind, die arbeiten halbtags oder 75% oder so. Viele Frauen sagen, auch wenn mein Mann gut verdient, dann ist das auch okay. Dann bleibe ich mit zwei Kindern erstmal eine ganze Weile zu Hause. Und wenn ich eine Weile zu Hause geblieben bin, dann fange ich mit 20 Stunden wieder an. Wissen Sie, sowas kennen wir nicht. Wir ziehen auch Kinder groß. Und ich habe auch schon als Angestellte gearbeitet. Aber ich will mal sagen, man darf jetzt, wenn man sagt, jemand, der viel hat, der muss auch viel zahlen. Grundsätzlich sehe ich das auch so. Und ich sehe das so, dass wenn man Milliarden hat, dass man die sicherlich nicht ausgeben kann. Ja? Oder wenn irgendwelche Unternehmen, Tech-Unternehmen oder sowas, überhaupt nicht besteuert werden, dann empfinde ich das auch als ungerecht. Wobei ich nicht mal weiß, ob es so ungerecht ist. Aber ich sage mal, der Mittelstand und 5 Millionen, und wir wissen ja gar nicht, worum geht es, ob um gebundenes Vermögen oder nicht. Wissen Sie, wie ganz schnell Sie dabei sind? Und wenn das dann aber jemand übernehmen will und soll... ja, wie soll der das machen? Dann kann man nur an Großinvestoren verkaufen.
Aber wissen Sie, welcher Satz bei mir, von Ihnen mir so hängen bleibt, gerade Frau Krause? Es ist eine Strafe, mitunter einen Betrieb zu erben und diese Verantwortung mit zu übernehmen und dann auch mit dieser ganzen Wucht im Alltag, mit den Herausforderungen. Und deswegen danke ich Ihnen, dass Sie gerade noch zum Telefonhörer auch so spät gegriffen haben und sich nochmal eingeschaltet haben. Ich habe da auch gleich Bernhard Krause noch aus Backnang bei Stuttgart dabei. Vielleicht kann der das ein bisschen nachfühlen, was Frau Krause gerade gesagt hat. Herr Krause, guten Tag. Ach, Krause und Krause, das macht was ja auch. Hallo.
Ja, guten Abend.
Sie haben ein bisschen zugehört. Frau Krause war gerade sehr auch getroffen in ihren Gefühlen und vor allem in dem, wie ihr Lebenswerk auch teilweise dann gesehen wird oder vielleicht auch gefährdet wird. Wie schauen Sie auf unser Thema?
Ja, ich kann das nur unterstützen, was die Frau Krause vorhin erzählt hat. Um mal ein paar Grundzahlen zu sagen. Jährlich werden rund 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Mhm. Das Erbschaftssteueraufkommen in Deutschland liegt bei 13 bis 14 Milliarden jährlich. Das Steueraufkommen insgesamt für Bund, Länder und Gemeinden, also Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, also das gesamte Steueraufkommen liegt bei knapp 1 Billion Euro in Deutschland pro Jahr. Da ist das Erbschaftssteueraufkommen 1,3% rund. Vom Prozentsatz ein ziemlich lächerlicher Betrag. Was die Vorrednerin, die Frau Krause, vorhin sagte, wenn jemand Reichtum schafft, dann macht er das aus Eifer, aus viel Arbeit und strengt sich an und tut viel arbeiten und hat dann irgendwann mit viel Glück etwas Vermögen aufgebaut. Wenn der Mensch, der so ein bisschen denn Vermögen geschafft hat, wenn der davon ausgehen muss, wenn er stirbt, fällt das ganze Geld an den Staat. Dann strengt sich niemand mehr an. Dann macht das niemand mehr. Und dann ist eigentlich der Trieb im Menschen, etwas Neues zu schaffen, Werte zu schaffen, der wird sehr stark beschnitten.
Die Motivation würde fehlen, sagt Herr Kraus aus Backnern. Ich würde das einmal so gesammelt mit dem Blick auf die Nachrichten, Herr Kraus, auch einem unserer beiden Gäste weitergeben, weil das passt ja ganz gut, was Frau Krause und Herr Kraus gerade gesagt haben. Vorher, Frau Schnitzer, vielleicht nochmal die Gelegenheit, dass Frau Krause sich da deutlich auch auf die Füße gestanden gefühlt hat, dass sie da draufgetreten sind, weil das vielleicht nicht die Wertschätzung transportiert hat für Ihren Betrieb. Vielleicht möchten Sie darauf erst noch mal rekurrieren.
Ja, lassen Sie mich vielleicht an der Stelle sagen, es gibt auch andere Menschen, die hart arbeiten, aber halt nicht in einem eigenen Unternehmen, sondern als Angestellte. Ich frage mich gerade, wie die sich fühlen müssen, wenn die von morgens bis abends irgendwo Schicht arbeiten. Die arbeiten auch sehr hart. Also klar ist es so, dass man für die Arbeit belohnt werden soll. Deswegen reden wir ja auch darüber, wie hoch sollte das Einkommen besteuert werden. Aber hier bei dem aktuellen Thema reden wir über Erben oder Leute, denen etwas geschenkt wird. Und die haben dafür erstmal nichts gearbeitet. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Wir reden nicht über ständige Besteuerung von Vermögen, sondern über das Besteuern von denen, die Vermögen geschenkt bekommen. Und das macht nochmal einen großen Unterschied. Und jetzt, wenn es um die Arbeitsanreize geht, ja, es gibt tatsächlich für viele das Motiv, ich arbeite hart, weil ich weiß, es kommt dann später meinen Kindern zugute. Dann sollte man aber auch wirklich sehr stark darauf achten, dass das anders besteuert wird, als wenn ich das irgendjemand anders übertrage. Also warum ich das genauso hart arbeite, weil ich es später irgendeinem Großcousin vermache, da gibt es erstmal keinen guten Grund. Und jetzt nehmen Sie mal die Kehrseite. Was macht das mit den Arbeitsanreizen von denen, die beschenkt werden? Da gibt es eine schöne Studie aus der Schweiz, die zeigt, Menschen, die erben, das ist jetzt nicht unbedingt ein Familienunternehmen, aber Menschen, die überhaupt erben, die schränken typischerweise, jedenfalls im Schnitt, ihre Arbeit ein. Also wir sehen das gerade bei Männern, die so zwischen 50 und 60 erben, dass die dann oft vorzeitig in den Ruhestand gehen. Insofern also mit den Arbeitsanreizen, das hat unterschiedliche Aspekte. Der eine strengt sich vielleicht mehr ein, um zu vererben, der andere vielleicht weniger, weil er erbt. Ja, und wenn jetzt Sie sagen, es kann eine Strafe sein, ein solches Unternehmen zu übernehmen und sich da in der Pflicht zu fühlen, dann muss ich mich fragen, warum mache ich es dann? Also es ist toll, wenn man die Verantwortung übernimmt, aber keiner wird dazu gezwungen. Sie können das Unternehmen einfach verkaufen und dann können Sie sagen, ich mache jetzt auch halbtags. Sie haben ja dann vielleicht auch eine ganze Menge noch übrig. Also das finde ich dann doch schon etwas übertrieben.
Aber man merkt, wir sind sofort in einer Gerechtigkeitsdebatte und Herr Dittrich ist ja bei uns, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks. Ich möchte nur nicht, dass die Sendung jetzt in einer kompletten Verteidigung oder dass der Mittelstand sich im Angriff fühlt, weil wir gehen ja immer noch vom Thema des Erbens, Vererbens aus und schauen genau darauf. Aber ich denke, dass Sie doch noch die Zeit nutzen wollen vor den Nachrichten, nochmal ein bisschen das Gehörte der letzten 5 Minuten nochmal Paroli laufen zu lassen.
Ich glaube, dass es für die Sendung gut ist, wenn wir unterschiedliche Positionen vertreten und nicht alle einen Einheitsbrei haben. Und deswegen möchte ich nochmal ganz scharf Richtung Frau Schnitzer eine Attacke reiten, weil dort Äußerungen gekommen sind, die nur die Hälfte darstellen. Sie haben gesagt, wenn man dann nach 7 Jahren das Unternehmen verkauft, ist das steuerfrei. Da zahlt man dann Einkommensteuer und die ist viel höher.
Moment,
als die Erbschaftssteuer. Jetzt lassen Sie mich bitte diesen Punkt setzen. Es wurde der Eindruck vermittelt, dass man dann ja steuerfrei das verkaufen kann. Diese erfolgreichen Unternehmer, die haben aber auch permanent einen sehr hohen Steuersatz. Sie wissen als Wirtschaftsweise, welchen Steueranteil der Mittelstand am gesamten Steueraufkommen hat. Und Sie wissen auch, dass die Bewertung eines Unternehmens nach der Nichtbeanstandungsregel des Finanzamtes einen utopischen Ertragswert bemisst. Da geht es nicht um den Marktwert, dass man sagt, naja, wir nehmen da das Dreifache des Jahresertrages und daraus berechnen wir eine Steuer. Da reden wir vom 12-13-fachen des Jahresertrages und da bitte ich Sie, dass wir hier in der Öffentlichkeit diese Fakten alle mit auf den Tisch legen. Es kam vorhin auch so eine kleine Attacke, ja, der Mittelstand, der ist vielleicht nicht mehr so fit. Wir sind nicht mehr fit, weil wir eingezwängt sind in Bürokratie und zu hohen Steuern und Abgaben. Deswegen ist die private Investition zurückgegangen. Ich hoffe, dass wir uns an der Stelle einig sind und deswegen schauen, wie wir unsere Wirtschaft in der Zange zwischen Amerika und China wieder nach vorn bringen.
Das will ich an der Stelle aber trotzdem noch mal ein Gegenbeispiel bringen. Wir besteuern, wenn ich ein kleines Häuschen erbe, und jetzt, wenn wir von Freibeträgen mal absehen, die es dann vielleicht dafür gibt, dann werde ich besteuert als Erbe. Wenn ich ein
Immobilienunternehmen einziehe, dann nicht.
Wie gesagt, das hängt jetzt ganz davon ab, da haben Sie ja auch schon wieder Auflagen, die Sie dann an der Stelle haben. Vielleicht kann ich nicht einziehen, weil ich ganz woanders arbeite, dann werde ich besteuert. Und wenn ich ein Immobilienunternehmen erbe mit 10, mit 20, mit 100 Wohnungen oder Häusern, dann werde ich nicht steuerpflichtig, weil das dann als Unternehmen gilt. Und an der Stelle müssen sich doch die Menschen schon fragen, ob das hier ganz gerecht zugeht.
Ich bin total mitgenommen, weil ich wusste, dass das Thema kompliziert wird. Aber ich finde es sehr gut, dass wir uns von diesen beiden unterschiedlichen Seiten nochmal gerade nähern können. Wir haben zum einen Frau Schnitzer bei uns. Sie ist Wirtschaftsweise, also Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft. Und Jörg Dittrich, Dachdeckermeister und Unternehmer aus Dresden. Wir machen natürlich gleich weiter, nehmen uns Zeit bis 22 Uhr, holen dann auch Julia Jiermann dazu vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, die nochmal auch aus der Perspektive draufschaut, wie gut es einer Gesellschaft tut, vom Erben so viel zu profitieren. Und was das mit der Leistung macht. Und Frau Kiel aus Gifhorn ist auch dran, die nochmal erzählen wird im Telefon, seit Jahrzehnten in einem Familienunternehmen. Das gehört einer Person seit 250 Jahren und wird darüber reden, wie diese Erbschaftssteuer die Zukunft verändern könnte. Wir sprechen über Erben, Schenken, Steuern zahlen. Brauchen wir eine Reform. Gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Die SPD hat ja das Thema mit einem Reformvorschlag schon mal angeschoben. Auch weil sich die Bundesregierung ab dem Sommer mit dem Erbschaftssteuergesetz auseinandersetzen muss. Denn dann kommt absehbar ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Die SPD hat nur irgendwie die Zeit genutzt über Silvester hinweg und hat die ruhige Zeit, die innenpolitische Zeit dafür genutzt, dieses Thema schon mal zu setzen. Und darüber reden wir heute Abend. Ich bin Nina Zimmermann. Einen guten Abend aus Hamburg. Das ist unsere ARD-Sendung Mitreden Deutschland diskutiert. Zum Mitreden ist sie da per Telefon unter der 08000441777. Oder Sie gucken uns natürlich gerne auch zu, wenn Sie mögen, im YouTube-Kanal der Tagesschau. Da laufen wir gerade live und wir sprechen hier über das Vererben in der Familie. Darum geht es auch in dem SPD-Vorschlag. Also da hat man dann ja einen lebenslangen Steuerfreibetrag, den man vererbt bekommen darf. Von 1 Million zum Beispiel. Da können wir auch gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Und wir hatten die letzte Stunde aber vor allem auch Unternehmen im Blick. Denn auch da gibt es einen Reformvorschlag, dass denn die Unternehmen nämlich mit einer Grenze von 5 Millionen Euro einen Freibetrag haben. Und drüber würde man dann doch Erbschaftssteuer zahlen. Und da haben wir in der vergangenen Stunde schon gehört, dass das gerade im Mittelstand mit großer Sorge gesehen wird, dass das diese Weiterführung von vielen Unternehmen noch schwieriger machen könnte. Ich hole Ihnen gleich nochmal die Gäste dazu, würde einmal aber unter der 08044-1777 nach Gifhorn gehen zu Frau Kiel. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Andrea Kiel aus Gifhorn. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Sie arbeiten seit Jahrzehnten in einem Familienunternehmen. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen skizzieren, wie das da aussieht.
Genau. Das Familienunternehmen gibt es im nächsten Jahr, seit 250 Jahren und ist jetzt in 7. Generation geführt. Und tatsächlich von einer Person noch. Das heißt, es ist immer von einer Generation zur nächsten auf eine Person vererbt worden. Und wenn da mehrere vererbt worden wäre, wären das über 700 Leute schon. Also insofern ist es tatsächlich eine tolle Entscheidung gewesen, immer an dieselbe Person tatsächlich oder immer an eine Person zu vererben. Und das steht auch jetzt sicherlich irgendwann wieder an in den nächsten Jahren. Und wir sind mit mittlerweile 2800 Mitarbeitern weltweit aufgestellt, hier am Standort im Landkreis Gifhorn mit gut 1800. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieses Unternehmen, was sicherlich weit mehr als 5 Millionen Euro wert ist, dadurch, dass wir also wirklich auch mit zu den Weltmarktführern gehören in unserer Produktpalette. Wenn wir diese Steuern bezahlen müssen und zudem ja auch jedes Jahr über 10 bis 30 Millionen investieren, dann weiß ich nicht, wo diese tatsächlich die Arbeitsplätze noch erhalten werden können, aufgrund der ganzen Steuern, die für die Erbschaftssteuer bezahlt werden muss.
Von deren Höhe man eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Die Debatte ist ja auch schon in vollem Tempo losgegangen, bevor vieles noch nicht richtig ausstaffiert war. Aber dass da viele sich Sorgen machen, gerade wegen dem Steuersatz und ob man stunden kann, wie das funktionieren soll, das kann dann sich eben in so einem Unternehmen, wie Frau Kiel sagt, dann ganz, ganz plakativ in die Fortführung auch dann schnell umschlagen. Und ich danke erstmal für Ihren Anruf, Frau Kiel, unter der 08044-1777. Und wir haben ja vorhin schon gehört, Monika Schnitzer, sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, eine Wirtschaftsweise, Professorin in München an der Ludwig-Maximilians-Universität und Jörg Dietrich, Dachdeckermeister und Unternehmer, Präsident vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, hat auch viel Zuspruch hier von Hörerinnen und Hörern bekommen, die selbst auch in mittelständischen Betrieben sind, die geerbt haben und Sorgen haben. Wir weiten den Blick aber jetzt nochmal mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit. Dort sagt man nämlich, Vermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt. Diese Konzentration gefährdet nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern schwächt auch die wirtschaftliche Dynamik. Wir sind ja ein Land, in dem 400 Milliarden Euro jährlich vererbt oder geschenkt werden. Bei uns ist Julia Jiermann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Guten Abend, Frau Jiermann.
Hallo, guten Abend.
Jetzt möchte ich mit Ihnen noch mal einen Punkt aufgreifen, den wir die vergangene Stunde auf jeden Fall schon im Blick hatten, nämlich die Betriebe, diese 5-Millionen-Euro-Grenze. Und ich weiß nicht, ob das in dem Reformvorschlag einfach eben noch nicht genug ausgestaltet ist und dass da wegen noch so Unsicherheiten sind, was gehört dazu, was nicht, oder ob man da ganz neutral drüber reden kann. Aber wie schauen Sie auf diese 5-Millionen-Euro-Grenze? Jenseits davon würden dann Erbschaftssteuer fällig werden.
Genau, also erstmal ist es wichtig, dass die SPD da einen wichtigen Punkt angesprochen hat oder einen zentralen Ungerechtigkeitspunkt, den wir gerade bei der Erbschaftssteuer sehen, nämlich, dass die ganz großen Vermögen im Prinzip weitgehend ausgenommen sind von der Steuer und wir eigentlich wissenschaftlich, Frau Schnitzer hat es schon angesprochen, überhaupt keine Evidenz dafür haben, dass das in dem Ausmaß, wie wir das gerade sehen, notwendig ist. Also auch Milliardenvermögen können gänzlich steuerfrei übertragen werden. Und der Vorschlag von der SPD jetzt mit den 5 Millionen Freibetrag, der würde jetzt erstmal sicherstellen, dass die überwiegenden Unternehmen bei der Übergabe gänzlich raus sind aus dem Vorschlag. Also wenn wir jetzt einfach mal anschauen in die Steuerstatistik, die aktuelle Steuerstatistik, dann sind über 90% der Betriebsvermögen unterhalb von 5 Millionen Euro. Und bei den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind schon über 98% völlig raus aus der Steuer. Also wir führen hier wirklich eine Debatte um die größten Unternehmen. Und wenn wir jetzt ein Unternehmen weitergeben an die nächste Generation, dann wird das ja oft an zwei Kinder weitergegeben und dann sind es schon mal 10 Millionen Euro. Dann kann schon mal 10 Millionen Euro Betriebsvermögen weitergegeben werden. Und auch darüber hinaus würde natürlich nicht voll Steuer anfallen, sondern der Freibetrag gilt ja für alle. Und dann würde eben, ja, wir wissen ja noch nicht mal die Steuersätze, aber dann würde gegebenenfalls der Steuersatz X anfallen. Und wir sehen jetzt aber in der Debatte schon, dass bevor wir überhaupt Steuersätze können, Lobbyorganisationen stark davon ausgehen, dass das ein Unternehmen nicht zahlen kann. Und das ist natürlich irreführend. Also wir brauchen natürlich erstmal die Steuersätze, um dann genau zu schauen, wie ein Unternehmen dann über viele Jahre, wie viel Steuern dann anfallen. Und die langfristigen Stundungsregelungen machen das eben möglich, dass man aus den Erträgen viele Jahre die Steuern zahlen kann. Und wir müssen das vergleichen mit jemandem, ja, der ein Unternehmen kauft oder jemand, der das selbst erwirtschaftet, der muss 100% finanzieren aus versteuerten Arbeitseinkommen.
Jörg Dietrich ist bei uns, der selbst ein Unternehmen hat. Ich würde mich jetzt nicht indiskret dazu wagen und fragen, ob Sie diese 5-Millionen-Grenze dann auch knacken würden oder ob das einfach nur so ein Grund, weil wir haben jetzt gerade auch gehört, es gibt gar keine Evidenz, dass das wirklich die Reißlinie dann ist für viele mittelständische Unternehmen. Würden Sie dennoch in diesem Vorschlag, Herr Dietrich, die Grenze auf einem anderen Niveau gerne setzen und sagen, dann können wir gerne wieder drüber reden? 7 Millionen, keine Ahnung, 10? Oder sagen Sie, diese Grenze muss weg?
Ich bin sehr dankbar, dass wir nicht nur 2 Minuten diskutieren, sondern ein Stück in die Tiefe hineingehen können. Und deswegen erster Punkt aus der Interessensvertretung des Handwerks. Ich kenne schon heute viele Betriebe, wo der Senior die Firma schließt und der junge Meister, die Tochter dieses Chefs, eine neue Firma gründet. Dort gehen Betriebszugehörigkeiten der Mitarbeiter verloren, weil man Sorge hat, ob man diese Lohnsumme halten kann. Also diese Realität ist jetzt schon da und wir reden nicht von Milliardären. Wir wissen, dass in Deutschland über 90% der Betriebe Mittelständler sind. Wir reden nicht jetzt gerade von diesem Milliardär, sondern wir reden von diesem Mittelstand. Punkt 1. Und der Punkt 2, den möchte ich noch einmal ganz intensiv herausarbeiten, weil Sie fragten nach dem Wert. Ja, unser Unternehmen wäre betroffen. Wir haben die Bewertung ist ja auch die Frage. Es wird immer so locker gesagt, ja, wenn der Betrieb jetzt 5 Millionen wert ist. Die momentane Regelung hat eine Nichtbeanstandungsregel, das ist ein schöner Begriff des Finanzamtes, und der geht vom 12- bis 13-fachen des Jahresertrages aus. Wenn mir diesen Betrag einer in bar bieten würde, Frau Schnitzer, und würde ich verkaufen. Aber den gibt es nicht. Das ist ein Fantasiebetrag. Und genau diese Punkte werden nicht betrachtet. Es geht nicht darum zu sagen, was haben wir letztes Jahr für einen Ertrag gehabt, können wir davon dann 10% eine Steuer bezahlen, sondern da entstehen Unternehmenswerte, die es in der Praxis beim Verkauf nie geben würde. Und darauf soll dann eine Steuer bezahlt werden. Das ist falsch.
Frau Schnitzer ist bei uns, wenn man den politischen Diskurs der SPD jetzt nochmal ganz kurz sich nimmt und sagt, die haben ja diese Grenze erstmal so in den Raum gestellt und haben gesagt, das hat auch Gründe, warum wir 5 Millionen als Grenze nehmen. Aber wenn man dann mitunter den Mittelstand in unserer kleinen bescheidenen Sendung dann auch gegen sich aufbringt, ist das vielleicht ein Kardinalsfehler, wie man das jetzt gestrickt hat und hätte dann die Summe vielleicht auch auf ein anderes Level helfen müssen? Oder bleiben Sie dabei, die ist schon richtig, diese Grenze?
Die Grenze stammt ja nicht von mir. Wir hätten überhaupt nicht über eine solche Grenze gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, dass man sich genau anschauen muss, welche Steuersätze an der Stelle auch verträglich sind. Aber lassen Sie, also das würde ich gerne gleich auch ein bisschen ausführen. Aber trotzdem noch eine kurze Reaktion zu Herrn Dietrich. Er hat einen sehr wichtigen Punkt gebracht, dass man ja, wenn man steuerbefreit sein möchte bei der Erbschaftssteuer, dann muss man sich eben an diese Lohnsummen halten, muss den Betrieb eine bestimmte Zeit lang weiterführen als Erbe. Und das schreckt ein. Und genau das ist etwas, was wir auch monieren, wo wir sagen, naja, also letztlich wird man jetzt gerade als Unternehmer davon abgehalten, beispielsweise effizienter zu werden, auch Beschäftigung abzubauen. Das ist ja vielleicht, wenn man mehr automatisiert, genau das Richtige, was man machen sollte. Also die aktuellen Regeln, die schränken eigentlich auch ein. Und es ist gar nicht offensichtlich, dass das die beste Art ist, wie man diese Übergänge auch regelt. Lassen Sie mich an der Stelle aber auch sagen, es ist auch nicht offensichtlich, dass immer das eigene Kind der beste Unternehmensführer ist. Da zeigen auch wieder internationale Studien, ein Erbe ist nicht notwendigerweise der beste Unternehmer. Manchmal ist es eben gerade gut, dass man das an einen Meister weitergibt, der aus einem anderen Familie stammt, aber vielleicht wirklich sich reinhängt und das dann auch gerne übernimmt. Also da haben wir uns sehr starre Regeln geschaffen. Und das alles mit Blick darauf, möglichst wenig Erbschaftssteuer zu zahlen. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt zielführend. Jetzt ist aber der springende Punkt, wie viel wäre denn die Erbschaftssteuer? Eigentlich sind ja bei Unternehmen immer, also nicht beim SPD-Vorschlag, die wollen es anders gestalten, aber eigentlich in der bisherigen Regelung haben wir ja drei Kategorien von Steuersätzen. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Gruppe 1 sind die nächsten Familienangehörige. Und Unternehmen, wenn die vererbt oder verschenkt werden, fallen automatisch, selbst wenn es an den Großcousin oder an den Freund aus dem Tennisclub geht, fallen automatisch in diese Gruppe 1 rein. Und da gehen die Steuersätze nach Vermögen, je nachdem wie viel das ist, hoch bis zu maximal 30%. Also die 50%, die manche da schon in den Raum geworfen haben, von denen ist überhaupt keine Rede in dieser Kategorie. Und wenn man sagt, das ist jetzt wirklich zu viel, dann von mir aus, dann reden wir doch wirklich darüber, wir machen eine Bedarfsprüfung, aber dann sagen wir zumindest eine Mindeststeuer sollte es geben. Unser Vorschlag ist an der Stelle mindestens 15%. Aktuell werden viele einfach nur mit 8% und noch weniger besteuert, also gehen ganz steuerfrei aus. Und das ist gerade bei den großen Unternehmen nicht plausibel, denn die können Teile des Unternehmens verkaufen oder Kredit finanzieren oder aber wirklich über viele Jahre das dann abstottern. Da haben wir keine Evidenz, dass das ein Problem ist.
Wir gestalten quasi den Reformvorschlag schon jetzt genauer aus, als er je das Licht dieser Welt erblickt hat. Das machen wir hier bei Mitreden und wir sprechen über Erben und über Schenken und Steuern zahlen und sprechen darüber, ob wir eine Reform brauchen. Ich würde zu unseren Gästen, Frau Jiermann, Frau Schnitzer und Herrn Dittrich, jetzt mal gern zwei Hörer dazu holen. Paul Schulze aus Dresden, der macht den Anfang unter der 08000441777. Guten Abend, Herr Schulze.
Guten Abend.
Oh, Sie stecken da gerade mittendrin, oder?
Ich stecke da mittendrin, ja, genau. Ich habe mich mit meinen beiden Geschwistern zusammengeschlossen, meinen zwei jüngeren Brüdern. Und wir sind gerade in der Unternehmensnachfolge oder übernehmen gerade das Unternehmen, das Familienunternehmen meines Vaters in der Nähe von Dresden.
Darf ich fragen, ist das gut geregelt gewesen alles? Weil das hängt ja auch immer an der Generation, die das dann quasi vererben wird, ob man dann so familiär auch in das Chaos mit reintaumelt.
Ja, Chaos gibt es da keins. Also es ist ein sehr gutes, sehr gut sortiertes Unternehmen und wir freuen uns auch auf die Aufgabe und haben uns ja auch sehr bewusst darauf eingelassen. Also haben zu dritt gemeinsam entschieden, wir wollen das gerne fortführen und weitermachen und haben aber auch vorher gewusst, was für eine große Aufgabe da auf uns wartet.
Und wenn Sie jetzt das Unternehmen schon mal angehen, gemeinsam mit der Familie, sind Sie froh, dass die Reform noch nicht bei Ihnen greift?
Ja, wir haben uns bisher ein kleines bisschen drauf verlassen, dass die Regeln so bleiben, wie sie sind, weil wir werden wahrscheinlich von dieser neuen Grenze, nun kenne ich die ganzen Bemessungsgrundlagen noch nicht ins Detail, aber wir werden davon wahrscheinlich betroffen sein. Und da fühlen wir uns natürlich ein kleines bisschen, da hängen wir so ein bisschen an der Angel und machen uns da schon große Sorgen, weil wir als junge Unternehmer eben irgendwie auf die Regeln gehofft haben, wie sie bisher waren. Und wenn wir jetzt vor diese Konsequenz gestellt werden, dass wir dort Steuern auf ein Erbe bezahlen müssen, dann steht für uns tatsächlich die Entscheidung nochmal neu im Raum, ob wir uns dieser Verantwortung stellen wollen. Und wir hatten vorhin eine Hörerin, die hieß Frau Krause aus einem landwirtschaftlichen Unternehmen, die das eigentlich relativ treffend auf den Punkt gebracht hat, nämlich, dass wir dort kein Riesenvermögen und kein Dukatenesel, so sagt man ja umgangssprachlich, erben, sondern eine Riesenverantwortung für unsere Mitarbeitende, eine Riesenverantwortung auch für unser Land und unsere Region. Und wir haben diese Aufgabe übernommen, um das weiterzuentwickeln und irgendwie was vorwärts zu bringen. Aber wir werden an so vielen Stellen schon zur Kasse gebeten, was Einkommenssteuer ist, was Gewerbesteuer ist. Wenn wir jetzt dort auch noch umgangssprachlich blechen müssen, dann wissen wir nicht, ob wir das noch weiterführen möchten.
Da haben Sie sich aber doch gewählt ausgedrückt dennoch, Herr Schulte. Ich danke Ihnen. Ich habe hier einen Kommentar, der passt ein bisschen zu Ihnen, Hans-Peter, der auch sagt, die meisten Senioren, die Firmen schließen, machen das, weil kleine Nachfolge finden und die Kinder einfach keinen Bock auf den Betrieb haben. Und im Fall von Herrn Schulte in Dresden haben die Kinder Bock, aber sie sagen auch, sie würden dann nochmal in eine Neubewertung gehen. Ich frage mal in Bayern nach. Gehen wir ein paar hunderte Kilometer von Dresden weg nach München zu Herrn Schubeck. Grüß Gott, Herr Schubeck.
Ja, guten Abend in die Runde. Genau, ich kann auch gleich mal das vorstellen, was ich mir gedacht habe, was ja eigentlich ein sehr, sehr sinnvolles Konzept wäre, um dementsprechend Arbeitsplätze zu erhalten, aber dennoch am Ende für eine fairere Gesellschaft zu sorgen, indem man zum Beispiel Unternehmensanteile mit Vorkaufsrecht an die Belegschaft ausgeben kann, um diese Erbschaftssteuer zu bezahlen zu können. Und dann besitzen sozusagen die Belegschaft, die ja auch über lange Jahre an dem Erfolg eines Unternehmens sozusagen teilgehabt hat und dementsprechend auch für den Erfolg des Unternehmens gesorgt hat, auch dann einen Erfolg daran hat. Und so würde man effektiv zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man würde das Problem, dass die Sorgen um Arbeitsplatzverlust besteht bei einer Erbschaftssteuer, aus dem Weg räumen. Und man hätte für mehrere Möglichkeiten geschafft, dass Anteile fairer verteilt werden und auch andere am Erfolg eines Unternehmens in größerem Maße beteiligt werden könnten. Wäre das nicht eine Idee?
Fragen wir Frau Jiermann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Ist das nicht eine Idee, dass man die Belegschaft mit ins Boot holt, die Erbschaftssteuer dann mitstemmen kann? Warte, wir hören.
Aber solche Modelle muss man...
Jetzt sind Sie da.
Ja. Ja, das ist ein toller Vorschlag und das sind auch genau Modelle, über die wir uns in Zukunft einfach Gedanken machen müssen, weil das in Deutschland die Nachfolger fehlen bei Unternehmen. Daran liegt ja, das liegt ja nicht an der Erbschaftssteuer. Die gibt's ja im Prinzip gerade nicht für Unternehmen. Also da gibt's andere Gründe und da müssen wir uns auch drum kümmern. Die Erbschaftssteuer ist aber eben aktuell keiner davon und genau das Modell, was der Anrufer eben vorgeschlagen hat, das sind solche Sachen, über die wir zukünftig diskutieren müssen. Und wir können auch beispielsweise mit einer der Möglichkeit, dass der Fiskus sozusagen stiller Gesellschafter wird für die Zeit, in der eine Steuer noch nicht bezahlt wird. Damit können wir auch jegliches Verkaufszwang von Unternehmensanteilen aufgrund der Erbschaftssteuer ausschließen. Also da gibt es ganz verschiedene Modelle. Arbeitsplätze sind jedenfalls nicht automatisch in Gefahr, nur weil Erben Steuern zahlen müssen. Und wir haben jetzt ja auch schon viel über unternehmerische Verantwortung gehört. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber es besteht eben auch, Verantwortung ist ja auch Steuern zahlen. Und die hat man eben natürlich auch als Unternehmer nicht nur für die eigene Belegschaft und für die eigene Familie, sondern eben auch für die Region und für andere Menschen im Land sozusagen. Und das ist eben auch in Steuern getan. Und wir haben jetzt ja quasi auch, ne, bei einer, also wir haben die Ausnahme bei der Erbschaftssteuer, das ist die größte Steuersubvention in Deutschland, die wir aktuell haben. Im Subventionsbericht der Bundesregierung steht die ganz oben. Und das ist ganz natürlich, dass natürlich Menschen, die jetzt davon profitieren und die Privilegien kriegen, die nicht freiwillig abgeben. Also das ist auch total verständlich, dass man daran festhält. Und da müssen wir aber mit nüchternem Blick drauf blicken. Wir fragen jetzt ja auch in der Debatte, bei der Bürgerweltdebatte nicht jetzt die Bürgergeldempfänger, ob sie bereit sind, in Zukunft mit weniger auszukommen, sondern da muss gesamtgesellschaftlich entschieden werden. Und das ist ganz natürlich, dass Menschen, die jetzt von den Privilegien profitieren, die nicht freiwillig abgeben wollen.
Und da haben wir auch schon eingangs der Sendung gesagt, es geht dann auch wirklich um hohe Summen. Da geht es um bis zu 20, 26 Millionen und nicht unbedingt die ganz kleinen mittelständischen Betriebe. Herr Dittrich ist bei uns, selbst Dachdecker und Präsident im Zentralverband des Deutschen Handwerks. Im Rum schreibt uns auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, weil Sie haben ja auch gerade schon den Vorschlag gehört, den Herr Schubeck hatte. Er sagt, aber Österreich hat doch die Erbschaftssteuer abgeschafft. Es gibt auch gute Beispiele.
Das Beispiel hätte ich natürlich auch noch gebracht von Österreich. Aber ich möchte noch mal herausarbeiten, dass ich spreche für die und Betriebe, das sind über 1 Million Handwerksbetriebe in Deutschland. Ich spreche auch für die 5,6 Millionen Beschäftigten und 350.000 Auszubildende. Worauf ich aber hinaus möchte, die Gruppe der Selbstständigen ist eine Minderheit. Und wer soll ohne diese Minderheit, haben wir keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse, wenn wir diese Leute nicht auch ihre Leistung schützen. Und ich höre hier ständig nur das Thema Gerechtigkeit und die haben so viel und da ist eine große Subvention. Ich glaube, dort treffen Sie viele, Frau Jelmann, viele Meisterinnen und Meister, Unternehmer und Unternehmerinnen ins Herz, wenn das Gefühl entsteht, ihr nehmt euch mehr, als euch zusteht. Diese Verantwortung wird nicht herausgearbeitet, die dort ist. Und vielleicht gibt es Millionen von Menschen, die sich bewusst nicht für die Selbstständigkeit entschieden haben. Also selbst dieses Modell, wo man sagt, wir machen ein Beteiligungsmodell, wenn wir uns die Umfragen ansehen, dann ist vielen sozialversicherungspflichtigen Menschen besonders die Sicherheit des Arbeitsplatzes liegt denen am Herzen. Deswegen gibt es harte Kündigungsschutzregelungen und soziale Sicherungssysteme. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir gerade mit Frau Schnitzer mal 2 Stunden diskutieren, wie wir unsere Wirtschaft wieder ans Laufen bekommen und nicht ständig Verteilungskämpfe haben, die im Strudel nach unten gehen. Die Umlagesysteme der Rente, der sozialen Sicherungssysteme, alles ist in Schwierigkeiten. Und die einzige Idee, die wir haben, wir nehmen jemandem etwas weg, davon werden wir nicht wettbewerbsfähiger.
Das finde ich aber echt einen guten Punkt, den können wir auch genau in dieser Runde besprechen, dass es jetzt sich an der Erbschaftssteuer und einer neuen Gesetzgebung so entzündet, obwohl man denkt, ja, aber als mittelständisches Unternehmen würde ich mich nach rechts und links drehen und hätte Probleme und müsste irgendwo nachjustieren. Warum ist es dann, Frau Schnitzer, genau dieses Thema, was dann anscheinend wirklich auch politischen Sprengstoff haben wird, wenn man es nicht im Sommer, ich sag mal, besser diskutiert als bis jetzt, weil so hat die Debatte einfach nur, wurde entflammt und die Fakten fehlen ja auch noch.
Also lassen Sie mich gleich mal erst auf das Argument eingehen. Ja, andere Länder machen ja gar keine Erbschaftssteuer. Und vielleicht haben die eine Vermögenssteuer oder vielleicht haben sie gar nichts davon. Ja. Aber irgendwie muss der Staat ja zu seinen Steuereinnahmen kommen. Und das heißt doch einfach nur, dass man dann anders besteuert. Und dann sind wir vielleicht genau bei den Einkommen, was ja eigentlich noch viel schlechter ist. Also wir wollen ja eigentlich nicht das Arbeiten an sich so hoch besteuern, sondern Erbschaft und Schenkungssteuer bedeutet, das Nichtarbeiten, das geschenkt bekommen, das soll besteuert werden. Das ist wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen, genau der Unterschied. Sie reden immer über die Menschen, die hart arbeiten und jetzt wird denen was weggenommen. Nein, es geht um die, die das geschenkt bekommen von jemandem, der vorher hart gearbeitet hat. Und wir wollen doch eigentlich nicht, dass vorher die hohen Einkommenssteuer bezahlt werden müssen, weil wir uns die Erbschaftssteuer ganz streichen wollen.
Das und sieht ich aber das Modell auch den, nicht vor. Es geht nicht darum, es zu verrechnen.
Ich habe, der Punkt ist doch wirklich, wenn wir ganz auf die Erbschaftssteuer verzichten, dann müssen wir es, wie gesagt, an anderer Stelle wieder reinholen. Ich glaube, was ja auch das Bild wirklich verzerrt ist, wir reden die ganze Zeit jetzt über die kleinen Handwerker, die hart arbeiten und das gar nicht mehr weiterführen können. Es gibt eben auch ganz viele große Unternehmen, die sehr wohl in der Lage sind, das zu zahlen. Und ich habe vorher gesagt, und dafür gibt es gute Evidenz, die sich dann arm rechnen, indem sie kurz vor der Prüfung, wenn es um die Verschuldungsbedarfsprüfung geht, bei den über 26 Millionen, die sie kurz vorher dann mal eben das Konto leer räumen. Und dann wird nicht so genau geguckt, haben die auch noch einen Privatjet in der Garage stehen oder eine Gemäldesammlung sonst irgendwo. Dann ist es vielleicht schon verschoben worden an andere Mitglieder der Familie und dann wird es nicht mehr berücksichtigt. Also hier wird schon eine Gerechtigkeitsdebatte auch zu führen sein. Und mir ist klar, dass es Kleine gibt, die stärker davon betroffen sind, aber die werden dann in dem Fall auch ja, möglicherweise verschont. Dafür aber dann die Großen ganz laufen zu lassen, ich glaube, da werden wir der Sache schon nicht gerecht.
Und der Staat schaut ja auch mit dem Blick darauf, dass es einfach ein Bruchteil dessen, was im Jahr vererbt wird, in der Staatskasse landet. Also landet kein Zehntel davon landet letztendlich in den Steuerkassen der Länder, was bei Vererben und unterwegs ist im Jahr auf dem Markt. Und wir sprechen heute auch darüber, ob das gerecht ist, wie es aktuell geregelt ist. Erben, Schenken und Steuern, brauchen wir eine Reform? Wir holen Bärbel aus Berlin dazu. Guten Abend, Bärbel.
Ja, hallo, guten Abend. Ich wollte nur vorher, ich sage schon das, was mir wichtig ist, aber ich bitte um ein bisschen Nachsicht. Ich bin ein bisschen heiser, dass Sie nicht denken, was ist mit der Frau los?
Okay, alles klar.
Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich hoffe, dass ich das rüberbringen kann, was mir wichtig ist. So. Jetzt genug der Vorrede. Also heute bei dem Thema, da habe ich wieder so ein Problem in Richtung Richtung Industrie und arbeitende Bevölkerung. Und auch, weil ich immer wieder den Eindruck habe, die Industrie, egal ob das große oder kleine Betriebe sind, ich sage aber trotzdem bewusst dazu, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da keinen Einblick habe. Deshalb will ich ein bisschen pauschal sagen, die Industrie und meine aber alle, die dies betreffen könnte, die haben ja ihre Lobby, die haben ihre Lobbyisten, die immer fein für die Industrie eintreten, damit die so gut wie möglich aus allem immer wieder rauskommt. So, das war noch eine kleine Vorrede von mir, aber ich wollte einfach sagen, mich ärgert das, wenn man an die Industrie in Deutschland Forderungen gestellt werden, dann kommt immer zuerst, egal welches Thema ist, ob es zum Beispiel jetzt der Mindestlohn wäre, Erhöhung des Mindestlohns oder Arbeitszeitverlängerung oder Verkürzung oder so, da kommt immer zuerst von der Industrie, geht nicht, können wir nicht machen, kostet Arbeitskräfte. Das ist für meine Beobachtung und mein Erleben, ich bin jetzt auch etwas über 70 schon, ist das so ein Pauschalregung der Industrie, egal ob groß oder klein, wen es gerade betrifft, kann ich ja nur nicht bewerten. Habe ja schon gesagt, aber das ist immer erstmal eine Reaktion der Industrie. Geht nicht, können wir nicht, kostet Arbeitskräfte. Auf dieser Tonleiter wird erstmal lange drauf rumgeklopft, damit ja alle hören von der Bevölkerung, geht nicht, kostet Arbeitskräfte. Aber ob das stimmt oder nicht stimmt, wissen wir ja gar nicht. Und was ich immer vermisse, von der Industrie kommt, wie ich schon jetzt schon deutlich gesagt habe, kommt immer erstmal nur das Motto, geht nicht, kostet Arbeitskräfte. Vermisse ich, dass mal von der Industrie mal ein Satz kommen könnte, aber richtig offiziell. Gut, ist ein neuer Punkt. Wir versuchen das. Wir machen es jetzt als zur Probe, als Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr. Diesen Zeitraum habe ich mir jetzt ausgedacht. So, den kann ich ja letztlich auch nicht bewerten, wie gut es wäre, wie lange dieser sein müsste. Da habe ich keinen Einblick, muss ich auch nicht haben. Aber ich will nur sagen, es kommt nie ein Angebot von der Industrie, dass sie sagt, okay, wir schauen einfach mal und versuchen mal, dieses Anliegen an die Industrie ernst zu nehmen und versuchen, das mal durchzuführen. So. Und das fehlt mir. Es kommt immer nur, ich komme auch aus der ehemaligen DDR, seitdem hier Gesamtdeutschland ist, kommt immer nur von der Industrie, egal ob große oder kleine Betriebe, ist mir wurscht, wenn ich das jetzt so ausdrücke, kommt immer nur, geht nicht, es kostet Arbeitskräfte. Und das finde ich unerhört.
Die einen haben eine...
Ich würde sagen, wenn jetzt ein neuer Betrieb von jungen Leuten übernommen wird und die sich erst reinfinden müssen, das kann ich akzeptieren. Aber so von den eingefahrenen Industrien kommt doch immer nur diese Reaktion.
Ich danke erstmal für diese Einschätzung, weil Sie sagen ja im Grunde, die einen, die haben die Lobby und das schallt auch gerade wieder in der Debatte und die anderen halt nicht. Und deswegen können die von einer Reform vielleicht auch nicht so schnell profitieren. Danke, Bärbel, nach Berlin. Der Auftritt ist absolut gelungen gewesen. Gerade Sie haben alles gut und verständlich erzählen können, finde ich. Hier bei Mitreden Deutschland diskutiert 08000 44 1777. Und wir sprechen über Erben, Vererben, Schenken, Steuern bezahlen und über eine mögliche Reform. Nach Schätzung sind es, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, 400 Milliarden Euro, die eben Besitzer wechseln jedes Jahr. Und das ist auch seit den 1970er Jahren nochmal deutlich mehr geworden. Im Westen mehr als im Osten natürlich. Frau Jermann ist bei uns vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Also wir können ja eigentlich festhalten, mit diesen Summen, wir sind eine Erbengesellschaft, um das jetzt mal vielleicht als Übernote zu setzen. Ökonomisch betrachtet, zementiert denn so ein Erbengesellschaft, ein Erbschaftssystem bestehende Ungleichheit auch, was im Grunde Bärbel ja auch nochmal gespiegelt hat?
Genau, wir sind eigentlich... Auf dem Papier sind wir mittlerweile eine Erbengesellschaft. Wir wollen aber, verstehen uns eigentlich als Leistungsgesellschaft. Das ist die Antwort, die Mehrheit gibt in Deutschland, wenn sie gefragt wird, was wir sein wollen. Aber statistisch sind wir das eigentlich schon nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Vermögen in Deutschland sind ererbt und geschenkt und nicht mehr eben während Lebzeiten erwirtschaftet. Und vor allem ist aber ja Erben erstmal mal eine gute Sache. Also auch 400 Milliarden Euro an die nächste Generation weiterzugeben, ist ja erstmal toll für eine Gesellschaft. Das Problem ist aber, das ist massiv ungleich verteilt. Also die reichsten 10 bekommen da über die Hälfte. Und bei Menschen in Ostdeutschland landen eben nur 2% von dem gesamten Kuchen. Und wir haben also auch, Herr Dietrich sagt, wir führen Verteilungskämpfe und das gefällt ihm nicht. Jetzt ist es nun aber so, dass es dass die Ungleichheit so groß ist, dass wir auch über Gerechtigkeit und Verteilung sprechen müssen. Und in der Sendung haben wir jetzt vor allem darüber gesprochen, ob Erben von Unternehmensanteilen tatsächlich Steuern bezahlen können. Wir müssen aber auch über Verteilung sprechen und Verteilungsgerechtigkeit und können dann natürlich auch darüber sprechen, was es für die Wirtschaft macht. Und da würde ich auch noch den Punkt anbringen, dass wir in einer wirtschaftlichen Krise sind, dass wir aber auch sehen, dass bei den großen Milliardenvermögen eben nicht mehr die Unternehmer an der Macht sind, sondern mittlerweile vor allem Erben. Wir sehen in unseren Auswertungen, dass bei den großen Milliardenvermögen in über der Hälfte nur noch reine Anteilseigner an den Unternehmen beteiligt sind und eben nicht mehr Familienmitglieder in dem Unternehmen arbeiten. Und bei den Statistiken sehen wir auch, dass kaum irgendwo auf der Welt so viele Erbmilliardäre wohnen wie in Deutschland. Und das tut der Wirtschaft eben auch nicht gut. Wir sind nicht innovativ, wir kommen nicht voran. Und da könnte man, und das sehen wir auch mit Blick in anderen Ländern, mit der Erbschaftssteuer auch ein bisschen Schwung wieder reinbringen. Wir sehen beispielsweise Dänemark, die haben die Ausnahmen für die Erbschaftssteuer im letzten Jahrzehnt zurückgefahren und die haben auch eine starke Familienunternehmerlandschaft. Und da zitiere ich jetzt einfach mal die OECD, also ein Verband, der sich vor allem für Wirtschaftsinteressen einsetzt, der sagt, das hat der Wirtschaft dort gut getan. Und ich glaube, wir müssen zwei Seiten diskutieren. Und die Gerechtigkeit darf dabei aber eben nicht unter den Tisch fallen, die Verteilungsgerechtigkeit, weil die Verteilungskämpfe werden definitiv zunehmen, egal ob wir sagen, das wollen wir nicht.
Auch die Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelstand natürlich selbst auch herein. Frau Schnitzer, kann eine Wirtschaft dauerhaft funktionieren, wenn Startchancen mitunter dann doch vom Elternhaus so abhängen, wenn Frau Jemann auch gerade sagt, wir sind halt eine Erbengesellschaft mittlerweile geworden, im Westen noch mehr, ich betone es nochmal, und über die Jahrzehnte hinweg vor allem auch aus der Nachkriegsgeneration.
Wir sehen ja, wie schwierig das ist. Also wir sehen zwar, es werden 400 Milliarden vererbt. Davon werden übrigens nur 110, 120 Milliarden steuerpflichtig. Der Rest wird von vornherein schon in Form von Freibeträgen, von Verschuldungsabschlägen und so weiter steuerfrei gestellt. Und von dem, was steuerpflichtig ist, ist dann gar nicht mehr viel, was dann am Ende wirklich an Steuern gezahlt wird. Also man kann nicht sagen, dass die Erbschaften so stark belastet sind. Gleichzeitig sehen wir eben, wie viel Menschen davon profitieren, dass sie erben. Und dann gehen Sie mal in eine Großstadt und schauen sich an, wer kann sich da überhaupt noch ein Haus leisten oder überhaupt noch eine Wohnung leisten. Ich bin in München, ich kann ein Lied davon singen. Das sind in aller Regel nur Menschen, die eben wirklich schon was geerbt haben. Und andere sind vielleicht doppelt berufstätig und legen jeden Monat was zurück und werden es trotzdem nicht schaffen, weil die Preise einfach so stark angestiegen sind. Und an der Stelle wird es dann schon wirklich unangenehm, weil sich dann schon welche fragen, ja, wie soll das denn gehen, wenn ich in meinem Leben noch so lange und so viel arbeite und trotzdem mir nie das Häuschen oder zumindest eine kleine Wohnung leisten kann. Also da haben wir tatsächlich ein Problem.
Wir haben natürlich ganz viel den Blick auf die Betriebe gehabt, Frau Schnitzer. Aber wenn wir auf diesen SPD-Reformvorschlag mal schauen, die privaten Vermögen betrifft ja im Grunde noch viel mehr Hörerinnen und Hörer. Da schlägt die SPD einen Lebensfreibetrag vor von 1 Million Euro für private Erbschaften. 900.000 könnten dabei steuerfrei innerhalb der Familie vererbt werden und 100.000 Euro an Dritte. Lebensfreibetrag bedeutet, dass man über das ganze Leben verteilt insgesamt diese 1 Million steuerfrei erben kann. Wir haben schon viel über diese 5 Millionen Euro bei den Betrieben gesprochen, aber wie ist denn die 1-Million-Euro-Grenze? Ist es ein richtiger Ansatz, da eine Schiene einzuziehen? Weil Sie sprechen München an. Falls Sie mir ein Reihenhaus vererben wollen, bin ich drüber wahrscheinlich.
In der Tat, aber dann muss man halt auch ein bisschen was sonst noch an Erbschaftssteuer zahlen. Weil wie gesagt, ein anderer erbt gar nichts und muss dann versuchen, mit dem gar nichts so viel selber durch Einkommen zu erwirtschaften, dass er konkurriert mit dem anderen auf dem gleichen Wohnungsmarkt und er wird nicht reduzieren. Also das liegt natürlich auch daran, dass die Hauspreise und die Wohnungspreise viel zu hoch sind. Der Wohnungsmarkt an sich ist ein soziales Thema und muss angegangen werden. Aber da sehen wir eben genau, wo es dann die Ungerechtigkeiten gibt.
Und Frau Jemann, ist bei uns dieser Lebensfreibetrag, der klingt ja erstmal nach dem Schutz der Normalfälle, aber wie denken Sie darüber hinaus, ab welcher Größenordnung sollte der Staat wirklich stärker zugreifen? Ist das eine gute Ebene, sich da erstmal einzupendeln, weil dann eben die meisten von uns erstmal mitgemeint sind und die drüber erst dann in die Rechnung mit reinfallen?
Genau, das ist auch ein sinnvoller Ansatz, da mit einem Lebensfreibetrag reinzugehen. Das wäre gerechter als das System, was wir aktuell haben. Da sehen wir, dass man über alle 10 Jahre verteilt die Steuern gut planen kann und dass eben da bei den Familien, wo die Steuerberater sehr aktiv sind und gut beraten, aller 10 Jahre Vermögen übertragen wird und man da auf höhere Beträge kommt als 1 Million Euro. Und bei den Menschen, wo tatsächlich plötzlich jemand stirbt, nicht geplant wird, da die Steuern höher sind. Und da würde man jetzt ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen. Und aber wir sehen hier ganz klar, worüber wir diskutieren. Also 1 Million Euro Lebensfreibetrag, das sind 98% der Menschen, kommen da nicht hin, die erben einfach nicht so viel. Also das ist eine absolut elitäre Diskussion, die wir hier führen. Und es ist sinnvoll, man kann da über 1 Million Euro reden, aber wir werden danach nicht eine gerechtere oder wir werden da vielleicht eine gerechtere Gesellschaft sein, aber immer noch keine gerechte im Sinne der Erbschaftssteuer. Also da müssten wir mit niedrigeren Freibeträgen ran. Aber Sie hören das ja auch bei den Zuschauern, die Erbschaftssteuer ist relativ unbeliebt bei vielen Menschen. Die wünschen sich lieber eine Vermögenssteuer, aber wir haben bei der Erbschaftssteuer so ein bisschen Betroffenheitsgefühle und weil das natürlich immer mit dem Tod verbunden ist und mit dem Wunsch der eigenen Familie was zu hinterlassen. Wenn dann aber Menschen länger tatsächlich darüber nachdenken, also wenn man mit Menschen über Verteilung spricht und über was Erben eigentlich bedeutet und vielleicht auch den Kindern eine gerechtere Gesellschaft zu hinterlassen, dann ändern sie tatsächlich ihre Meinung schnell und sind dann eigentlich auch bei höheren Erbschaftssteuern dabei. Aber wir haben in der Bevölkerung relativ wenig Steuerwissen und auch relativ wenig Wissen über tatsächliche Vermögensverteilung.
Es gibt eine Mail hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Sie können uns ja auch schreiben, mitreden.ard.de, wobei es immer, glaube ich, auch griffiger ist, wenn Sie selbst zum Telefonhörer greifen, 08000 441777. Ralf Carstensen aus Emstetten, das müsste Nordrhein-Westfalen sein, genau, schreibt, ich bin absolut gegen eine Reform der Erbschaftssteuer bei Privatvermögen. Erbschaften redlich erarbeitet, Klammer auf, Eltern durch Sparen und entsprechenden Konsumverzicht entstammen bereits aus versteuerten Privatvermögen. Eigenvorsorge und den Rest dann durch Erbschaft an die Kinder weitergeben, ist völlig legitim. Dies jetzt zu versuchen, zugunsten des Staates erneut zu schmälern gegenüber aktueller Rechtsprechung und dies als Reform zu verkaufen, findet meinen entschiedenen Widerstand. Wenn überhaupt, dann sollte der Staat zuerst bei den sehr großen Vermögen, und da spricht er auch von 5 Millionen, aber beim Privatvermögen und bei Schlupflöchern ansetzen, nicht beim Mittelstand. Mal gespannt, was die CDU sagt, schreibt Herr Carstensen. Frau Schnitzer, das ist ein Argument, das in einigen Nachrichten hier auch gerade einkommt, dieses Argument der Doppelbesteuerung. Ist das berechtigt? Kann man sich ja eigentlich auch denken, wieso, ich habe doch schon gezahlt, warum wollte der Staat da nochmal?
Also nochmal, wer angespart hat, hat das aus versteuertem Einkommen gemacht, das ist richtig. Wir reden jetzt darüber, dass die nächste Generation, wenn sie dieses Geld bekommt, dass sie dann besteuert werden soll und die hat dafür noch keine Steuer bezahlt. Das ist ja von der vorigen Generation angespart worden. Und wenn man anspart, dann haben wir auch genau da das genau dasselbe Thema. Wenn ich Einkommen anspare auf dem Sparbuch und dann bekomme ich dafür Zinsen, dann muss ich das auch wieder versteuern. Es ist einfach neues Einkommen. Wir reden darüber, dass man Kapitalerträge besteuert, weil es neues Einkommen ist. Auch wenn es vorher aus versteuerten Einkommen zusammengespart worden ist. Aber man hat eben neues Einkommen dadurch geschaffen. Und die Menschen sind durch Kapitalerträge, die am Aktienmarkt investieren, in den letzten Jahren sehr reich geworden. Die es auf dem Sparbuch hatten, wenig, weil da wurde wenig verzinst. Wer am Aktienmarkt Geld angelegt hat, hat sehr viel Geld dazu verdient. Und dann ist es nur richtig, wenn das auch besteuert wird. Und erst recht, wenn ich es doch nicht mal selbst gemacht habe, sondern wenn ich es geschenkt bekomme.
Ein kleiner Exkurs. Ich habe heute in der Wirtschaftswoche gelesen, auf Deutschland rollt durch diese Reformvorschläge eine große Welle, eine Schenkungswelle, die größte aller Zeiten zu. Weil wir schauen auf diesen SPD-Reformvorschlag und der sagt auch, dass es diese Schenkung, die es jetzt alle noch 10 Jahre noch gibt, mit der warmen Hand geben, sagt meine Mama immer, die soll es dann nicht mehr geben. Frau Jürgmann, muss man mit so einer Welle wirklich rechnen oder ist das Panikmache oder ist es wirklich einfach was passiert, dass Leute sagen, okay, darauf lasse ich mir jetzt nicht ein, das schiebe ich schon nochmal schön jetzt an, bevor eine Reform kommt?
Das haben wir tatsächlich bei der letzten Reform schon gesehen. Das sieht man in der Statistik sehr schön. Da haben auch die Berater aufgerufen, so günstig wie jetzt wird es nie wieder. Und dann haben noch sehr, sehr viele Vermögende vor der Reform übertragen. Die wussten noch nicht, dass es danach ähnlich günstig wird wie vorher. Die letzte Reform hat tatsächlich auch nicht viel zu viel strengeren Regelungen geführt. Und das kann durchaus sein, dass jetzt da wieder die Berater aufrufen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir sehr viel, wir haben aktuell ein sehr komplexes Steuerrecht, Erbschaftssteuerrecht. Die wird von den Finanzämtern, werden die Bewertungen vorgenommen, um dann die Steuer zu erlassen. Wir haben also gerade eine sehr, sehr ineffiziente bürokratische Erbschaftssteuer und da verdienen natürlich auch stark Berater mit und das wird jetzt auch wieder passieren. Also da wird sehr viel vorgezogen, beraten und ob es dann überhaupt dem bedarf, das werden wir dann erst nach der nächsten Reform sehen, wenn die Bundesregierung das dann hoffentlich bei dieser Reform gerechter hinbekommen hat.
Eine Reform, die ansteht, weil ein Bundesverfassungsgericht nämlich ein Urteil verkünden wird in diesem Jahr und dann wird in dem Erbschaftssteuergesetz es Veränderungen geben und deshalb sprechen wir heute auch über Erben, Schenken, Steuern zahlen und über eine vielleicht nötige Reform mit Markus Walter, der uns aus Nürnberg hier bei Mitreden Deutschland diskutiert anruft. Guten Abend, Herr Walter.
Jo, schönen guten Abend.
Das war das Letzte, was vor jemand gesagt hat, dass es auch wirklich sehr kompliziert ist. Es könnte alles einfacher gehen, wird es aber nicht, oder?
Nee, ich glaub's nicht. Also im Prinzip mein Gedanke an der Stelle ist schlicht und ergreifend, man müsste es tatsächlich auch einfacher machen, weil wie es gerade eben gesagt worden ist, es ist ja eigentlich wieder neues Einkommen, was generiert worden ist. Und das Argument, es ist schon mal versteuert worden. Jedes Einkommen, jeder Euro ist schon tausendmal versteuert worden. Deswegen ist er danach nicht steuerfrei, weil wir haben einen Geldkreislauf. Und deswegen würde ich da eben auch an der Stelle sagen, okay, warum soll jemand, der noch überhaupt gar keine Leistung gebracht hat, denn dieses Geld einfach so geschenkt bekommen? Weil dann sammelt es sich halt eben an. Das ist ja genau das mit der Generationengerechtigkeit. Und das wäre im Prinzip mein Argument, dass man einfach sagen muss, okay, jede Generation muss eigentlich mehr oder weniger wieder neu anfangen. Mit vielleicht ein kleines Startkapital, aber danach, sonst sammelt es sich einfach zu euch an und es gibt einfach zu viele Oligopole.
Aber verstehen Sie, dass Herr Dittrich allen voran, der ja bei uns in der Sendung heute als Gast ja auch ist, wir schalten gleich wieder zu ihm nach Dresden, aber verstehen Sie, dass der sich dann auch irgendwann maßgeblich auf die Füße getreten fühlt, weil er sagt, ich leiste doch hier auch was, verdammt, ich habe ja auch in 4 Generationen, haben wir auch immer wieder mit neu angefangen.
Da würde ich ihm ehrlich gesagt ganz gern widersprechen, weil ich meine, derjenige, der das Kapital hält, ist ja nicht unbedingt der die Leistung bringt. Der die Leistung bringt, ist der Arbeitnehmer. Und der das Kapital hält, ist erst einmal einfach nur der Kontrolle darüber hat. Und insofern würde ich ihm da ganz gern widersprechen.
Herr Dittrich, sind Sie der Kontrolleur im Hintergrund in Ihrem Unternehmen in Dresden?
Ich würde jetzt mal vermuten, dass mein Vorredner nicht in der Selbstständigkeit steht. Und ich würde dann einfach fragen, gehen Sie doch in die Selbstständigkeit, bauen Sie so ein Vermögen auf und dann geben Sie das dem Staat und nicht Ihren Kindern. Ich finde, dass wir hier Dinge vermischen und ich argumentiere deswegen so hart, damit wir uns es klarer machen, wovon wir sprechen. Erster Punkt, wir reden von den Milliardären. Und plötzlich sagen wir, ja, aber 1 Million Grenze ist es. Damit treffen wir dann den Einfamilienhausbesitzer in München. Also dann können sich alle schon warm anziehen, wo die Oma ein Häuschen hat in München, das durch den Immobilienpreisanstieg teurer geworden ist. Es wird keine Chance geben, dass diese Menschen das Häuschen der Oma ohne Stress erben können. Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Fragen, ob ich den Milliardär besteuern möchte oder ob ich das Einfamilienhaus dort im Fokus habe. Und der dritte Punkt, damit ich nicht als ungerecht hier dargestellt werde. Ich komme in den Handwerksmeister und spreche für die Betriebe, die 5 Mitarbeiter haben im Durchschnitt. Aber diese Wirtschaft, diese Firmen, die stehen in einem globalen Wettbewerb. Und ich muss es aussprechen, dieser globale Wettbewerb, der ist höchst ungerecht. Da werden wir geflutet mit subventionierten Produkten aus China. Da werden wir erpresst mit Steuerthemen aus Amerika. Und dann meinen wir, dass wir mit der Gerechtigkeit eine Marktdominanz haben. Wir beschädigen damit unseren Mittelstand. Und es ist sicher verrückt, dass ich jetzt für diese Firmen spreche, wie es hier vorhin aus Kiel war, eine Firma mit 2.800 Mitarbeitern. Das ist sicher kein Handwerksbetrieb, der im globalen Wettbewerb steht. Und global gesehen ist das ein Mittelständler. Und darauf möchte ich gern hinweisen, weil wir eben auch soziale Errungenschaften haben in Deutschland, die wir auch wertschätzen sollten. Was ist das? Kündigungsschutz, Lohnverzahlung und Krankheitsfall, Krankenversicherung für jeden, das gibt es in Amerika nicht. Also auch das muss ja finanziert werden. Und deswegen noch einmal, wir sind Hochsteuer- und Hochabgabenland. Und wenn Sie so einen Betrieb führen und Sie schütten da Geld aus aus einer GmbH, da sind Sie mit über 50% Steuern dabei. Und dann sagen wir, das ist aber ungerecht. Also neues Einkommen, wie von Frau Schnitz und Frau Jemann gesagt, bedeutet auch neue Steuern. Die Einkommen, die dort vererbt werden, die sind ja nicht steuerfrei. Da wird eine Firma vererbt, das stimmt. Aber der Ertrag, der dort kommt, der unterliegt der Einkommensteuer. Und noch einmal, die Steuerlast, die dieser Mittelstand trägt, das könnten wir bitte auch noch mal im Faktencheck schauen, die ist weit überproportional. Dieser Mittelstand bringt einen hohen Anteil der Steuern, die Bund und Länder dann auch zur Verfügung haben.
Aber dann sage ich mal und nu, weil es wird eine Reform geben. Das Bundesverfassungsgericht wird das ins Aufgabenbuch der Bundesregierung schreiben. Ich würde jetzt mal wahrscheinlich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das wird auch eher ein Reformchen und nicht die tiefgreifende Reform, weil wir haben ja heute schon über alles Mögliche gesprochen, über eine Grunderbe, das es geben könnte, über das die Belegschaft mit in die Erbschaftssteuer reingeht. Das sind ja alles radikalere und grundlegendere Ideen. Aber was muss dann kommen? Vielleicht können wir das einmal in der Runde schließen. Wenn wir bei Herrn Dittrich waren, vielleicht mache ich bei Ihnen dann gleich weiter. Was wünschen Sie sich für den Sommer von der Bundesregierung?
Ich wünsche mir, dass wir die Realität akzeptieren, dass das Wirtschaftsmodell Deutschland mit offenen Märkten schwer unter Druck ist und dass wir Reformen einleiten müssen, die unsere Wirtschaft international wettbewerbsfähig machen. Wir haben nicht nur in der Industrie, sondern auch im Handwerk viele Arbeitsplätze verloren. Die Arbeitslosigkeit steigt. Und ich bin überhaupt nicht mal dagegen, dass wir über die Erbschaftssteuer sprechen. Ich möchte, dass wir über die Gesamtbelastung sprechen. Leistung muss sich wieder lohnen. Auch die Friseurin und die Bäckereifachverkäuferin hat mit Abzügen zu kämpfen, wo sie eben nicht mehr Geld zurücklegen kann für die Rente oder für ein Häuschen. Wir müssen dort hinschauen. Es geht nicht nur um Solidarität mit denen, die Solidarität brauchen. Es geht auch um das Gespräch darüber, wer die Solidarität gibt und ob diese Leistungsträger das momentan alles so leisten können. Das ist eine harte Diskussion, aber sie muss ganzheitlich geführt werden und nicht nur auf der Seite, wie kann der Staat über 1 Billion Einnahmen, die möglichst jetzt noch steigern.
Also der Punkt ist gemacht, dass es eine Summe der einzelnen Teile ist, die gerade auch in der Wirtschaft zusammenkommt. Aber was nun, Frau Schnitzer, im Sommer, was muss dann vorgelegt werden? Was ist so das Minimalziel, was dann erreicht werden sollte zumindest?
Ich glaube, es wird darauf rauslaufen, dass man tatsächlich gerade die Verschonung von ganz großen Vermögen bei Betriebsvermögen angehen wird, diese Verschonungsbedarfsprüfung deutlich strenger durchführt. Das wäre meine Erwartung, dass man in die Richtung gehen muss. Und bei welchen Steuersätzen man dann am Ende landen wird, das wird hart ausgehandelt. Das ist ganz offensichtlich. Ich denke aber, Herr Dittrich hat natürlich genau den richtigen Punkt gemacht. Wir wollen natürlich, dass Leistung sich lohnt. Das bedeutet aber auch, wir müssen die Chancen schaffen, damit auch neue Unternehmen entwickelt werden, gegründet werden. Startups, die es eben nicht schon 100 Jahre gibt, sondern die neu gegründet werden. Und wir haben in Deutschland da ein großes Manko. Wir haben zu wenig Unternehmen, die neu gegründet werden, zu wenig Unternehmen, die von klein auf ganz groß sich entwickeln. Das sehen wir in der Tat in anderen Ländern viel stärker, gerade in den USA. Und wenn wir das unterstützen wollen, dann müssen wir eben auch dafür sorgen, dass es eine Dynamik gibt. Und für diese Dynamik braucht es dann vielleicht auch Arbeitskräfte, die mal von einem kleinen Unternehmen in ein solches neues Unternehmen wechseln. Also insofern eine gewisse Fluktuation, eine gewisse Dynamik würde uns in Deutschland schon auch gut tun.
Die angesprochene Transformation wieder. Und Frau Jemann, was wünschen Sie sich von einem Reform, einem großen Aufschlag in diesem Jahr?
Ja, so, da würde ich mich bei den Wirtschaftsvorschlägen auch meiner Vorrednerin anschließen und vor allem würde ich nochmal daran appellieren, dass das Bundesverfassungsgericht uns jetzt vielleicht Minimalanforderungen gibt, dass das aber keine verfassungsrechtliche Frage ist. Uns nimmt das Gericht nicht ab, ob wir Erben oder Leistungsgesellschaft sein. Das müssen wir politisch verhandeln und da müssen wir alle Fakten auf den Tisch legen. Und da erwarte ich von der Politik, dass wir uns nicht wie bei den letzten Reformen von Lobbyorganisationen und Einzelinteressen leiten lassen, sondern von den Fakten, von der Wissenschaft und auch von den Ökonomen. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Und da gehört dazu, dass auch Erben von Unternehmen Steuern zahlen können. Und das erwarte ich bei der nächsten Reform. Und genau.
Bin ich gespannt, ob das so erfüllt wird. Aber am Ende hören wir jetzt auch die letzte anderthalb Stunden raus. Es geht auch um Verteilung von Vermögen in einem Land. Und mal schauen, wie Frau Elke Schicke darauf schaut. Aus Hamburg ruft sie an bei Mitreden Deutschland diskutiert. Guten Abend, Frau Schicke. Willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, danke schön. Guten Abend. Also erstmal möchte ich sagen, ich freue mich ja sehr, mal einer geordneten Diskussion lauschen zu dürfen, wo sie sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Die sind durch Videocalls getrennt, deswegen.
Ja, okay. Aber es ist ja selten geworden und ich finde das super. Vielen Dank. Danke. Zweitens, was ich gerne loswerden würde, ist, ich kann schon verstehen, warum Leute Erbschaftssteuer als ungerecht empfinden, wenn sie ihr Leben lang dafür geschuftet haben und dann sagen, nun muss ich es wieder abgeben. Letzten Endes geht ein Erbe ja darum, dass ich der nächsten Generation etwas Gutes zurücklassen möchte. Also meine Frage wäre, wo geht denn das Geld aus der Erbschaftssteuer hin? So. Und wenn es irgendwo tröpfchenmäßig verteilt wird, wäre das natürlich schade. Und so ist es ja bislang eigentlich meistens mit allen möglichen Steuern. Insofern würde ich vorschlagen, man nimmt die Erbschaftssteuer und steckt sie tatsächlich gezielt in die nächste Generation. Zum Beispiel, indem man allen jungen Leuten, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, ein Chancenerbe ausschüttet und sagt, okay, du hast gezeigt durch Beendigung deiner Ausbildung, Beendigung deines Studiums, dass du in der Lage bist und willens beizutragen. Hier ist dein Anteil aus der deutschen Erbschaft. Mach was draus.
Chancenerbe.
Und ob die Leute damit ein Unternehmen gründen, ihre Ausbildung verbessern, in eine Wohnung investieren, ist ja eigentlich, selbst wenn sie das Geld verprassen, landet es ja wieder zurück in der deutschen Wirtschaft. Es wäre aber fair und alle Kinder der nächsten Generation oder alle Kinder, die bewiesen haben, dass sie beitragen wollen, würden ebenmäßig davon profitieren. Und das, was wir dafür nicht ausgeben, würde fairerweise in Schulen und Universitäten investiert werden. So könnte man den Leuten, die notgedrungen und nicht besonders fröhlich vererben oder Erbschaftssteuer zahlen müssen, gut verkaufen können, dass es allen Kindern dieses Landes zugutekommt und nicht nur den paar, die sie selbst gezeugt haben. Also ich glaube, ich müsste, wenn man Leute davon überzeugen möchte, Erbschaftssteuer irgendwie in Ordnung zu finden, braucht es ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Sinn. Und das gemeinsame Ziel ist die nächste Generation.
Schön gewählte Worte von Ihnen, Frau Schicke. Wir schauen, ob wir Herrn Dittrich überzeugen. Herr Dittrich, Sie haben natürlich als Unternehmer auch eine Vorstellung, wohin Steuern fließen. Und wir müssen jetzt nicht noch einmal durchdeklinieren, dass wir der Staat sind, wir die Gesellschaft sind, Steuern zu unseren Gunsten kommen. Aber ich finde diesen Gedanken des Chancenerbes schon schön, auch wenn man ungern die Erbschaftssteuer abtreten würde. Aber ist das vielleicht wirklich ein versöhnlicher und lohnenswerter Gedanke, auf den wir über Parteigrenzen hinweg durchaus drauf rumdenken sollten?
Also zum einen möchte ich deutlich machen, dass wir alle hier in Deutschland auch einen Vorteil haben, den viele Milliarden andere Menschen sich wünschen würden. Wir sind in der Freiheit und in der Demokratie geboren. Daran sieht man schon, dass es Gerechtigkeitsunterschiede gibt, die schwer auszugleichen sind. Und der andere Punkt, dass man sagt, wir erheben eine Steuer und die setzen wir dann da und dafür ein, da muss ich sofort schmunzeln. Schauen wir uns doch mal an, wofür die Sektsteuer eingeführt wurde und ob sie wieder abgeschafft wurde. Also dieses Zutrauen habe ich nicht und meine Aussage geht vor allem in Richtung der Gesamtbelastung. Wir müssen uns anschauen, was können wir uns leisten und was wollen wir uns leisten. Und wir sind selbstverständlich, sind unsere Sozialsysteme, die sind ein Schatz, sie sind ein Standortvorteil. Zu uns kommen Menschen, weil es diese sozialen Sicherungssysteme gibt. Aber vielleicht stimmt mir Frau Schnitzer zu, ein Sozialsystem, das 502 Sozialleistungen kennt. Das ist vielleicht dann auch nicht mehr solidarisch, sondern einfach nur ineffizient. Also wir haben schon eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen und sollten vor allem hinschauen, wie wir Menschen wieder ermöglichen, das hat Frau Schnitzer auch schon gesagt und Frau Ehlmann, vielleicht ein eigenes Vermögen anzuhäufen. Warum geht das nicht mehr so einfach? Das müssten wir da auch nochmal beantworten.
Also Ihre Worte verhallen auf jeden Fall nicht. Ich möchte Ihnen Buhuhulu vorlesen auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau schreibt. Das Vermögen wurde erarbeitet, es wurde versteuert. Ende der Debatte, ob die Kinder erben, dann das Geld verjubeln oder nicht, muss dem Staat egal sein. Kompliment an den Handwerksmeister. Vielleicht das noch ein Gruß aus dem Netz an Sie. Aber dieser Gedanke, wohin geht das Geld, Frau Jemann, ist natürlich jetzt in 2 Minuten auch schwierig zu packen. Aber da einen Chancenerbe draus zu machen und das in den Ländern auch wirklich in Schulen, in Bildung reinzugeben, ist das nur wünschenswert oder ist das wirklich realisierbar?
Na, mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage ist das wahrscheinlich schlecht realisierbar, so ein Chancenerbe, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder junge Mensch 20.000 Euro zum Beispiel erhält, das würde um die 15 Milliarden Euro kosten. 15 Milliarden Euro ist sehr, sehr viel. Es würde aber dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen auch von alt nach jung umverteilen. Und wir sehen ja auch gerade eine junge Generation, die ziemlich viel auszubaden hat und an die wir, würde ich appellieren, auch stärker denken sollten. Ich würde aber sagen, dass wir mit der Debatte um das Grunderbe vor allen Dingen ja die Augen dafür öffnen, dass eben nicht nur eine kleine Gruppe von Kindern von der Steuer geschützt werden muss, sondern dass wir eben auch viele Kinder im Land haben, die oder überwiegend, die natürlich nichts erben und dass wir schaffen, also einfach die Chancengerechtigkeit stärken müssen. Und dafür taugt natürlich die Debatte um das Grunderbe ja, stark.
Wir haben auf jeden Fall gerade schon mal ein Kompliment in unsere Runde bekommen, vor allem an unsere Gäste, dass man das Thema zwar hart in der Sache, aber dennoch auch freundlich und respektvoll im Ton führen kann. Dafür bedanke ich mich auch bei unseren Gästen. Sie haben gehört Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft. Sie haben Jörg Dittrich gehört, selbst Unternehmer, Dachdecker und Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Und um 9 Uhr ist auch Julia Jirmann noch zu uns gekommen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Danke auch dafür, dass das zur späten Stunde noch klappen konnte. Wir haben heute Abend darüber gesprochen, wie viel Erben unsere Gesellschaft prägt, über Chancen, über Ungleichheit und vor allem über die Betriebe, die weitergegeben werden und über Vermögen, das entscheidet eben, mit welchem Staat man ins Leben so reingeht. Erben ist privat, aber die Folgen sind es nicht, auch das haben wir gehört. Ich danke Ihnen allen fürs Anrufen, für die Mails, für Ihre Perspektive. Das war Mitreden für heute Abend. Ich bin Nina Zimmermann. Passen Sie auf sich und auf andere auf. Es kann auf keinen Fall schaden. Guten Abend.
Mitreden. Deutschland diskutiert.